Ich wollte es ihm verbieten. Ihr werdet jetzt gleich hören, was das Problem ist.
Ich weiß nicht, wo hier...
Du, das hört man. Wenn man genau hinhört, hört man noch, wie du rumschmatzt, weil du gerade noch einen riesen Osterei verdrückt hast, was dir ja gegönnt sei. Denn es könnte sein, dass Buschi bald nicht mehr laufen kann. Ich habe die Schocknachricht eben erfahren.
Und ich weiß gar nicht, was daran so witzig ist, wenn ich erhebliche Knieprobleme habe. Trotzdem war ich gerade mit Pebbles, die gerade unterm Stuhl und unterm Tisch bei mir liegt, 1,5 Stunden im Wald spazieren gehen, mit totaler Schonhaltung. Das wiederum sorgt für eine, ja, Schmerzen in der Hüfte. Linkes Knie, Belastungssyndrom nach Skifahren im Sulz. Und jetzt muss ich mich, aber nur weil meine Frau, was hat sie gesagt? Ich würde dazu Moment, neigen, zu katastrophieren.
Also ich kam hier rein, Buschi hat sich die Knie mit Voltaren eingeschmiert. Oh, darf man das überhaupt? Ist ja auch egal. Mit dieser Salbe. Und dann habe ich natürlich, habe ich mir natürlich Sorgen gemacht und gefragt, wie es geht. Und dann hat er so getan, als müsste es bald ab.
Das stimmt doch gar nicht.
Dann hat Lisa gesagt, dann hat er behauptet, meine Frau denkt ja, ich würde simulieren. Und dann kommt Lisa und sagt, nee, das stimmt nicht. Aber du katastrophierst. Und ist das nicht das perfekte Wort, um Buschi zu beschreiben? Er katastrophiert.
Ja, weil ich mir Sorgen mache. Ich möchte nicht, ich bin ja, wie der Befund aus der Metalp in Imst mir bestätigt hat, bin ja ein rüstiger Mit-50-Jähriger.
Rüstig?
Rüstiger
Mit-50-Jähriger. Ich weiß gar nicht, was heißt denn rüstig? Nein,
das
rüstig
ist wirklich
heißt
Rentner.
Doch noch so gut. Nein, aber rüstig heißt doch eigentlich noch gut in Shape.
Gut
oder
beieinander,
so.
Ja. Für sein Alter fit, rüstig. Und das schreibt er in den Befund rein. Rüstiger mit 50er. Das ist alles Wahnsinn. Naja, jedenfalls ist es einfach scheiße, wenn du... Das hat ja ergeben, dass kein Meniskusschaden, kein Bänderschaden laut MRT, aber...
Also das ist gut.
Ja, aber Flüssigkeit im Gelenk, das fühlt sich wirklich so an. Also meine Eigendiagnose war übrigens nach Tag 2 Meniskusriss. So, aber das fühlt sich so instabil an und es sticht immer wieder rein.
Er katastrophiert.
Er hat gesagt, es ist nur eine Frage der Schmerzschwelle. Mich, aber vielleicht war es auch nicht so clever, noch 6 Tage Ski zu fahren.
Ach nein.
Aber da ging es. Auf Ski ging es.
Also wenn dir der Arzt sagt, es war zu viel Belastung, dann war es nicht gut, noch 6 Tage da. Wäre ich jetzt nicht drauf.
Aber pass auf, das ist doch kurios, oder? Beim Skifahren ging es wirklich gut. Und sobald ich die Skischuhe aus hatte und gegangen bin.
Ja, weil du wahrscheinlich wie so eine Rennsau die Piste runter bist, war es voll Adrenalin, hast nichts gespürt.
Nee, ich bin ruhig geworden.
Und dann,
in meinem gesamten Leben bin ich ja insgesamt ruhig und milde geworden.
Dann kamst du wie ein unrüstiger 60-Jähriger im Hotel an. Ach. Herrlich.
Köppen.
Ich sag dir, Schmizo, knapp 3 Wochen zwischen Produktionshalle in Ossendorf, Hotel, fast kein Tageslicht, 12-Stunden-Tage, Sport.
Ja, weißt du, was du brauchst? Energie.
Ja, pass auf, ich glaube, da mache ich auch tatsächlich im Moment einen kleinen Fehler. Ich ernähre mich gesund, keine Frage, komplett Verzicht auf raffinierten Zucker, kein Alkohol, ganz wenig Fleisch. Und dann fehlt mir vielleicht trotzdem, weil ich auch noch, ich mache ja jeden Morgen meine 2 Stunden Sport trotzdem, trotz der ganzen Belastung, weil sonst drehe ich komplett durch. Aber irgend so ein Extra-Kick, und jetzt will ich ja nicht irgend so ein Ranz mit viel Zucker drin oder mit irgendwelchen künstlichen Aromastoffen.
Nein.
Und jetzt kommst
nimmst
du.
Nimmst da einfach die Holy Drinks. Ich trinke gerade Lion's Lemonade, also das ist einer von den Energy Drinks, übrigens kein Zucker, wie du es möchtest, kein Taurin drin, das ist Lisa ja wichtig. Also, Kiwi-Mango ist die Geschmacksrichtung. Das schmeckt einfach echt gut. Da ist kein Zucker drin. Es gibt dir trotzdem, dank Newcaf, heißt das jetzt, einen Energieboost. Gibt übrigens auch einfach, wenn du nur mal was Leckeres trinken willst, aber trotzdem ohne Zucker und wenig Kalorien. Den Eistee gibt es ja nach dem Sport. Kannst du
auch. Der ist gut, den habe ich schon mal bei meiner Tochter probiert. Der ist gut.
Welcher?
Der Eistee.
Der Eistee.
Ja.
Ja, gibt es ja auch in allen möglichen Sorten, Fruchtgeschmack.
War Fruchtgeschmack,
ja noch,
war Fruchtgeschmack.
Brombeere oder so, das war egal. Auf jeden Fall, jetzt trinke ich gerade den Lion's Lemonade und Es ist, wenn ihr euch mal durch alle das durchprobieren wollt, es gibt ja das Starter Deluxe Set, das haben Buschi und ich auch bekommen. Könnt ihr das ganze Dorsiment
und das gibt es jetzt auch noch günstiger, ne?
Natürlich, bei uns gibt es alles günstiger. Die 14er Probierbox Holy Energy, es sind 14 vom Holy Ice Tea drin, 15er die Hydration Probierbox und hier, der hört man das eigentlich? Naja, ich habe es mir gerade im Shaker gemixt. So, das Gute ist, musst du nicht irgendwie viel schleppen. Das sind ja nur so ganz kleine Paketchen, die schützt den Wasser, schüttelst das einmal durch. Ach, das ist einfach so. Und du wolltest ja noch wissen, wie das günstiger geht. Ne? Das Starter Deluxe Set nochmal 10 Euro rabattiert, weil gerade Birthday gefeiert wird. Also keine 40 Euro, 39,99 mit dem Code LAUSCHANGRIFF5. Da kriegt er nochmal Rabatt. Also im Vergleich zum regulären Angebot sind das dann 50% Ersparnis mit dem Code LAUSCHANGRIFF5. Und selbst Leute wie du finden diese Informationen.
In den Shownotes. Ja, holy moly.
Buschi, kennst du, wir müssen ein bisschen ein ernsteres Thema vorab klären, damit ich es von der Seele habe. Hast du Spider-Man gesehen? Also die mit Tobey Maguire, die erste Trilogie?
Irgendwann, nee, ach, von Trilogie kann keine Rede sein. Ich habe, glaube ich, mal einen Film gesehen, aber sowas vergesse ich schnell wieder, weil ich es für Bums-Scheiß halte.
Aus großer Kraft folgt große Verantwortung. Kannst du mit diesem Satz was anfangen?
Ja, das prägt mein Leben.
So, warum wirst du der nicht gerecht? Hä? Ich frage dich im Namen aller Ferrari-Liebhaber. Was hast du gegen Charles Leclerc?
Hab ich denn?
Warum?
Ach, Moment, das hat mir auch einer geschrieben. Kaum würde ich Charles Leclerc zum Weltmeister. Hab ich gesagt, Charles Leclerc wird auf jeden Fall natürlich Weltmeister?
Das hast du vor zwei Wochen im letzten Podcast gesagt.
Hab ich das
und
wirklich
so? Und was passiert auf der Heimstrecke? Also viel besser hätte es nicht laufen können.
Ja, aber pass auf, ich bin mir gar nicht ganz sicher, ob ich wirklich gesagt habe, er wird Weltmeister.
Absolut hast du das gesagt.
Echt?
Ja, das weiß ich.
Oh Gott, das war aber voreilig.
Ja, vielleicht. Der Rennverlauf in Imola legt das nahe, ja, wobei, wenn man sich den Verstappen anguckt.
Ja, pass auf, das war natürlich ein ideales Wochenende für Red Bull.
Möchtest du auch eine Prognose loswerden? Wie
ist das? Also für mich.
Verstappen wird Weltmeister.
Nee, das wird, glaube ich, ein super Zweikampf zwischen Ferrari und Red Bull.
Jetzt setzt sich natürlich einer ab und es wird stinklangweilig. Wieso sagst du denn sowas?
Nein, das wird so wie Mercedes und Red Bull die letzten Jahre, vor allem im letzten Jahr, glaube ich.
Da bin ich immer noch nicht ganz sicher, weil natürlich ist das jetzt katastrophal gelaufen. Vom Start weg für Ferrari. Erst
Sainz ist abgeschossen worden von Ricciardo, glaube ich.
Ja, genau, vom McLaren. Von Ricciardo konnte da nichts dafür, war einfach eng am Start. Die hatten auch Pech mit der Startaufstellung. Linke Seite kam sehr gut los, rechte Seite kam sehr schlecht los. Rechts standen die beiden Ferrari, also wenn man von hinten aufs Fahrerfeld guckt. Naja, und dann Leclerc hat sich dann in der Schikane selber rausgehauen.
Der ist über die Curves voll drüber gesemmelt. Der wollte unbedingt meinen Kumpel Checo, der ja Zweiter geworden ist hinter Verstappen, der auch ein super Rennwochenende hatte, den wollte er sich noch schnappen. Also wollte noch Zweiter werden und hat ein bisschen überdreht, ist zu heftig über die Curves und dadurch hat er sich dann gedreht und konnte am Ende tatsächlich froh sein, dass er noch Sechster geworden ist, dass er noch genug Runden hatte, um noch zwei, drei zu schnupfen. Aber war natürlich ganz klar sein Fehler, der wäre auf dem Podium gewesen, der wäre Dritter geworden.
Ja, So ist es dann der
Sechster ist er geworden.
Und
Vierter Russell, Fünfter Bottas, Sechster Leclerc. Gibt es nichts zu diskutieren, sowas kann ich mir merken.
Norris ist Dritter geworden, ne?
Ja.
Ja, so, dann haben wir da ja. Aber du glaubst wirklich, ich meine, es ist ja noch ewig lange, was dieses Jahr, Russland ist abgesagt, 22 Rennen sind terminiert, ne? Davon haben wir jetzt vier rum, durch die zwei Ausfälle von Verstappen ist es halt schon, aber du glaubst, die sind trotzdem, also es wirkt wirklich so, als wäre Ferrari weit weg.
Erstmal ist ja neues Reglement für diese Sprint-Geschichte, gab es ja mehr Punkte als in der Vorsaison.
Oh stimmt, was waren das? 10 sogar? 8 kriegt der Sieger. Ja.
So, da hat er was gut gemacht, dann hat er mehr gut gemacht auf Leclerc im Rennen, als man gedacht hat, durch Platz 1 und schnellste Rennrunde. Klar, die beiden Ausfälle wiegen schwer, aber du hast ja selbst die Anzahl der Rennen angesprochen. Ich glaube, selbst wenn er ja, was weiß ich, so scheibchenweise jetzt Punkte gut macht auf Leclerc, dann können wir am Ende immer noch eine spannende Weltmeisterschaft haben.
Stimmt, eigentlich war es ja genauso mit Hamilton, ne? War der nicht auch schon, also der war nie so weit weg, aber Hamilton war ja, glaube ich, auch mal so im Bereich 25 Punkte sogar weg, was ja bei dem Level der beiden schon relativ viel war.
Hamilton wird überrundet von Verstappen.
Das war brutal. Das Blue Flag vor Verstappen.
Das ist dann schon heftig, auch nicht mehr entscheidend, aber wie ich Hamilton einschätze, hat das richtig wehgetan. Wird er natürlich nie zugeben.
Aber wie findest du das? Ich habe ja immer, ich bin da so hin und her gerissen. Zum einen bin ich froh, da kommen wir nachher nochmal dazu, in der Formel 1 wird es niemals denselben Weltmeister 10 Jahre hintereinander geben, weil wenn sich das anbahnt, gibt es immer eine krasse Regelnovelle.
Ja, wobei, das ist wieder so schön mit aus dem Rathaus rauskommen. Wir hatten schon sehr dominante Zeiten von Michael Schumacher zum
Beispiel. Genau, aber auch die endeten doch, wenn ich mich nicht irre, mit 9 Motoren oder einer Regel. Ich weiß es nicht mehr, aber das war auch auf jeden Fall.
Da, wo so starke Regeländerungen sind in diesen Sportarten. Schöne Parallele ist Skifliegen übrigens. Ne? Skifliegen, ja. Wo dann auch jemand, der in der einen Saison alles wegspringt und in der nächsten plötzlich um Platz 10 springt. Das sind diese Sportarten, wo du Regeländerungen hast, wo du technische Veränderungen hast, krasser Natur, technisch Formel 1 eben wirklich Technik und beim Skispringen durch unterschiedliche Stile, Anzugmöglichkeiten, neu erlaubte Bindungen, Stifte etc. Aber das würde hier zu weit führen mit jemandem, der vom Sport generell nicht ganz so viel Ahnung
zugeben. Hat. Ich wollte gerade nachfragen, was außer den Anzügen sich denn da eigentlich ändert.
Naja, Bindungsplatten.
War ich mir ohne Witz gar nicht so
Keile, im Klaren. Diese Keile. Mhm. Ja, kannst du dir nicht,
die
kannst
Keile, du nicht wissen, wie so schräg genau, der Ski zum Schuh steht, sozusagen. Genau. Ne? Ja. Ja, weißt du, ich bin da so, ich finde es eigentlich geil, weil dadurch, das, worüber wir nachher reden werden, du warst ja in der Allianz Arena, ne? Für die Glanzparade?
Wir haben das aus unserem Studio.
Ach so, okay, dann habe ich, konnte es ja leider nicht sehen.
Wolf im Hubschrauber eingeflogen, damit er da schnell wegkommt. ist der Topspielkommentator bei Sky.
Topspielkommentator.
Da wird das dann schon mal gemacht. Ich musste per Anhalter nach Unterföhring ins Studio.
Anhalter. Musstest du einen Daumen rausstrecken, damit dein Porsche die Türen aufmacht? Meintest du das? Ist das die neue Technik, wie der die Türen öffnet, oder?
Ich habe gerade nichts gehört.
zurück zur Formel 1. Ich bin da so hin und her gerissen. Wenn
Porsche
ich jetzt
stellt ja Motoren für die Formel 1 ab 2025. Ne? Wahrscheinlich, kann ich mir gut vorstellen, übrigens für Red Bull.
Ja, da muss ich noch, ich habe übrigens Scheiß erzählt, die hatten keinen Honda-Motor damals, als Vettel die 4 Titel gewonnen hat. Vielen Dank an, ich weiß gar nicht mehr, es haben ja mehrere geschrieben. Und jetzt
ich kann nicht auf alle Fehler eingehen.
Was waren denn so die verdammte Axt? Ich lasse es jetzt offen. Jetzt habe ich mir wirklich, das ist schon wieder zu lange her, ich habe es mir nicht gemerkt, was die Motoren waren, von denen ich da. Ist auch egal.
Ich bin mir relativ sicher, dass ich dir sagen kann, dass das Renault-Motoren
waren. Ja, völlig richtig. Das war's, genau. Damals war der Renault selber.
Das schieße ich einfach so aus der Hüfte. Und das ist der große Unterschied. Das ist das, was vor der Zeitenwende passiert ist, die sich im Sportjournalismus gerade abzeichnet.
Ja,
das,
jetzt,
was ich gemacht habe.
Jetzt machen wir
und das, was nachher passiert, wo wir mittendrin sind, das ist das, was mir hier gegenüber sitzt und Marzipankuchen isst.
Der ist übrigens hervorragend.
Ja, der ist aber nicht selbst gemacht.
Der schmeckt so richtig nach Marzipan. Ich liebe es. Als Mercedes-Fan ist schon krass. Du warst gewohnt, das dominierende Team zu sein. Du hast alle Titel bis letztes Jahr abgeräumt, der letztes Jahr sehr strittig nicht gewonnen. Und auf einmal musst du froh sein, wenn mal einer Richtung Podium fährt. Das ist schon, wie gesagt, das macht die Formel 1 ja irgendwie auch aus. Stelle ich mir als Fan eines Teams aber auch hart vor.
Ja, vor allem finde ich überraschend, dass dann Russell Vierter wird und Hamilton 13. Das ist schon auch so ein bisschen erstaunlich. Der kommt mit dem Auto deutlich besser. Ich meine, ist ja auch immer so eine Abstimmungssache, aber Russell kommt mit diesem Auto deutlich besser zurecht als Hamilton. Das hätte ich so in der krassen Form auch nicht erwartet.
Ich null, vor allem, weil man davon ausgehen kann, wenn es eher noch auf einen abgestimmt wird. Am Anfang der Saison lässt man ja noch mehr offen und guckt dann, irgendwann versteift sich's auf den Nummer-1-Fahrer. Wenn, dann wäre das ja eher Richtung Hamilton
gebaut
worden.
Ja, wobei ich glaube, dass das heute nicht mehr so krass ist. Ich glaube tatsächlich, dass heute, die haben ja ihre, jeweils ihre eigenen Renningenieure und so, und ich glaube, da wird insgesamt wird das mehr. Also klar, es gibt immer einen Nummer-1-Status. Das ist dann vor allem interessant, wenn es in der WM-Wertung spannend ist und der Teamkollege einfach mal Platz machen muss. Ne? Stallorder, diese beliebte.
Oder eben, wie dein Kumpel Checo letztes Jahr, nicht Platz macht für den Gegner.
Ja, ja. Also ja, aber ansonsten glaube ich, wird da schon sehr viel auf den jeweiligen Fahrer abgestimmt. Aber da hätte ich nicht mit gerechnet. Also wenn das Rennen jetzt vom Wochenende nur mal nimmst, wie deutlich besser Russell zurechtgekommen ist als Hamilton. der ja gefühlt, ich weiß nicht, wie lange da hinter Gasly hergefahren ist und nicht vorbeikam. Das war schon erstaunlich. Aber weißt du, und macht einen nur noch härter, glaube ich, wenn man so eine Phase dann auch macht. Das kennt er ja gar nicht in der Formel
1. Das kennt er wirklich nicht, ne. Der ist von, wann hat er, 2008 oder 2009 seinen ersten Titel geholt und seitdem war er immer ganz nah dran und hat es eben auch sehr, sehr oft geschafft, wie wir wissen, mit 7 Mal. Ähnlich ist es ja, der Abstand ist zumindest ähnlich, ist kurioserweise Magnussen, Mick Schumacher im Haas. Schumacher hat 2 Mal gedreht, das relativiert natürlich vieles trotzdem. Das ist krass, wie regelmäßig der Magnussen Top 10 fährt und Schumacher ist gar nicht so viel, also schon vom Speed des Autos, aber von den Platzierungen her ist er ja gar nicht so viel näher dran als letztes Jahr. Er kann halt mal, letztes Jahr gab es ja immer nur die 2 letzten Plätze für die Haas. Trotzdem, das finde ich schon auch erstaunlich, weil dann das Auto scheint ja mehr herzugeben, nur Schumacher scheint es noch nicht hinzukriegen.
Ja, ich glaube, dass er jetzt auch wirklich mal einen Teamkollegen hat, der ein bisschen Druck macht, weil das ist ja immer der erste Fight, ne? Wer ist aus dem Team der Bessere? Und Magnussen ist einfach kein schlechter Fahrer, das darf man nicht vergessen. Also da kann ich wieder nur diese Netflix-Serie über die Formel 1 empfehlen. Die Zeit, bevor er raus war, ist er ja auch schon bei Haas gefahren, mit Grosjean zusammen. Und die beiden haben auch manchmal für Kopfschütteln im Fahrerfeld gesorgt, aber die beiden können schon Auto fahren. Ja. Und Magnussen zeigt das ganz deutlich, hat jetzt durch den Ferrari-Motor, der ja nun wirklich gut funktioniert, ein absolut konkurrenzfähiges Auto und hat einfach mehr Erfahrung als Mick Schumacher. Und ich glaube, das merkt man im Moment noch. Ja, das kann tatsächlich eine sehr interessante Saison werden. Vettel hat das Optimum rausgeholt, hat er auch selbst nach dem Rennen gesagt, mit Platz 8 für Aston Martin. Die sind tatsächlich also nicht zu vergleichen mit den Vorjahren. Die sind wirklich eher so am Ende des Feldes normalerweise zu finden. Und wenn du dann mit so einem Auto Achter wirst, ja, ist alles in Ordnung. Ich bin mal sehr gespannt, ob der noch weiterfährt, Vettel. Er macht ja immer den Eindruck, als hätte er schon noch Bock auf Rennfahren, aber nicht in der Seifenkiste.
Ja, das ist halt, ist ja auch, wenn du es gewohnt bist und vor allem, ich weiß nicht, dass Hamilton tut sich ja das letzte Jahr sehr weh, aber sonst hatte der ja nur Glücksgefühle die letzten 7 Jahre, mit Ausnahme dem vom Rosberg. Aber bei Vettel ist das ja ewig her. 2013 der letzte Titel, ne? Müsste es gewesen sein. Das ist ja, ich weiß nicht. Und seitdem im Ferrari war es am Anfang knapp, dann immer unzufriedener. Jetzt ist es auch, ich weiß nicht. Und man hört ja immer über den, dass der ist einfach sehr unglücklich, wenn es so läuft. Also es ist niemand, der dann trotzdem noch Spaß am Rennfahren hat, sondern da hängt die Laune oder hing zumindest früher sehr von den Ergebnissen ab. Naja. Ja. In welcher Reihenfolge? Ich möchte natürlich auch dann noch irgendwann ein bisschen was zum Handballpokal erzählen, weil das wirklich geil war. Aber
du
lass
konntest doch das Finale gar nicht sehen, ne?
Ja, aber so das richtig. Doch. Ich habe fast alles. Also ich musste mich natürlich auch auf die Premier League vorbereiten, aber ich habe komplett auf Sky Go das komplette Spiel gesehen.
Ja. Ja. Demonstration vom THW, muss man echt sagen.
Brutal.
Abwehr nicht so schlecht. Und von Anfang an spielen die mit 7. Feldspieler. Mhm. Von Anfang an. Das war wohl der Clou, den sich Jicher ausgedacht hatte, Trainer vom THW Kiel. Und die waren, glaube ich, echt so ein bisschen angepisst, auf Deutsch gesagt, in Kiel, dass so viele, wir ja auch, die herausragende Saison und vielleicht auch Favoritenstellung des SC Magdeburg immer wieder betont haben. Und das ist so, wie wenn du so ein Tiger wächst, ne? Das hat die, glaube ich, wobei ist ja ein Zebra, THW, aber die haben, die sind von Anfang an gut da gewesen. Dann habe ich tatsächlich gedacht, als Magdeburg von 6:9 auf 10:9 oder sogar 11:9 ging.
5:0 Lauf. Genau.
Habe ich gedacht, okay, jetzt kippt das Ding. Deutscher Pokalsieger wird nur der SCM. Wollte ich schon singen, habe ich echt überlegt und wollte das auf Instagram hochladen. Gott sei Dank habe ich es nicht gemacht, es wäre mir wieder um die Ohren geflogen. Denn dann
wärst du übrigens auch schuld gewesen.
Ja, genau. Genau, dann, wenn ich jetzt gesagt hätte, die holen das, dann wäre ich wieder schuld gewesen, weil es nicht geklappt hat. Also es passiert auch ohne Buschmann-Orakel, dass Dinge anders laufen.
Sie gehen mit einem vor trotzdem in die Pause.
Ja, und mit zwei Minuten Strafen gegen Pekeler. Und da habe ich gedacht, wow, das ist schlecht für Kiel, weil das ist ja schon so die Achse da hinten drin, ne, im Block.
Und das hätte diese 6-0 Also ich habe niemanden so verteidigen sehen gegen Magdeburg. Die haben überhaupt nur zwei Spiele verloren. Der THW war schon ähnlich gut in der Spätphase des Ligaspiels. Da macht Magdeburg ein Tor in 15 Minuten. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr ganz, wie es gegen Flensburg war. Aber ich glaube, Flensburg hat zumindest deutlich mehr Tore zugelassen. Das war schon eher ein Offensivschlagabtausch. Das war wirklich, und ich sage dir, ohne irgendwelchen Respekt vor Horak, der inzwischen ein hohes Alter erreicht hat, nicht zu haben oder so, aber das kann auch keiner so wie Peke verteidigen. Und wenn der, du sagst es, der muss alle zwei Minuten spätestens in einen Horror-Zweikampf mit dem irren Christiansson oder so. Ich hätte das ausgeschlossen, dass der dieses Spiel zu Ende spielt, aber da merkst du halt wieder, was der für ein Handball-Brain ist.
Ja, und wenn was durchkommt, dann ist da hinten mit Landin natürlich wirklich der beste Torhüter der Welt drin. Das muss man auch sagen, da waren wieder so, das sind dann so zwei, drei Bälle, die er ihnen wegnimmt. Von da an verändert sich einfach dieses Handballspiel oder zumindest die Abschlüsse verändern sich. Das hat man ganz deutlich wieder gesehen und das macht schon eine Menge aus. Das war für mich entscheidend. Pekela und also generell die Verteidigung des THW und natürlich wieder mit dem Irren
dahin. Landin.
Also das war schon.
Aber ein ist wieder spannend. Und wer fehlt jetzt noch?
Wer fehlt jetzt noch?
Beim THW.
Den ich noch erwähnen müsste? Ja. Sargosen?
Ja.
Ja, na, ja. Klar.
Weißt du, aber nein, das meine ich jetzt gar nicht vorwurfsvoll. Es ist so spannend, weil langsam, mir ist das neulich mal wie Schuppen von den Augen gefallen. Da haben Götze und Kretschel ein Spiel zusammen kommentiert und dann macht Sargosen eine sensationelle Aktion, ist schon im Sprungwurf, tippt den Ball nochmal runter und zwar mit dem Gegenspieler vor den Füßen. Der tippt ihm den fast auf den Fuß. Und dann sagt Götze, oh, da hat er aber Glück gehabt. Und dann sagt Kretschel, und ich hatte genau den gleichen Impuls wie Götze, und dann sagt Kretschel, ja, da sagt ihr dann wieder, hat er Glück gehabt. Nee, das ist halt seine Weltklasse und so weiter. Also was will ich damit sagen?
Man hat sich dran gewöhnt.
Es ist so unfassbar. Es ist wirklich, es fällt dir gar nicht mehr auf, weil du einfach, wenn der ein überragendes Spiel machst, dann nimmst du das so mit.
Ja.
So, das ist die völlig absurde Erwartungshaltung,
die dieser Mann geschürt hat. Ich wollte jetzt auf diese für die durchschnittlich Sportinteressierten nicht so offensichtlichen nur nein, Superstars das, gehen, sondern wollte nein. einfach den entscheidenden Schlüssel. Das war, dass Magdeburg nicht ins Laufen so. Gekommen ist. Das war generell die Defensive, die 6-0 des THW. Und da hebe ich raus, Pekela, weil es eben diese Situation war, dass wenn der Anfang der zweiten Halbzeit seine dritte 2-Minuten-Strafe gekriegt hätte, hätten wir ein anderes Handballspiel gehabt.
Das hat es übrigens alles schon gegeben.
So.
33. Minute und tschüss.
Und Landin, eben, ja, auch da muss man ja sagen, ist ja schon fast normal. Fakt ist, damit haben wir einen Pokalsieger, der Kiel heißt, und wir werden einen Meister haben, der Magdeburg heißt. Und damit ist doch alles schön verteilt.
Das werden die Magdeburger ein bisschen anders sehen. Also ich glaube, die hätten gerne beides.
Ja, aber in
gehabt.
Dem Spiel war der THW Kiel wirklich eindeutig ja. die bessere Mannschaft. Fertig.
21 Tore. Ich ja. weiß gar nicht wann. Also für Magdeburg sind 25 ja schon ja. wenig. Und spannend war, weil du Landin so gelobt hast. Heute der geht übrigens 14-7 aus. Und der Green ist eigentlich nicht viel schlechter als der Landin, aber jeder ist schlechter als der beste Handballspieler der Welt gerade. Spannend war Halbfinale. Lemgo hat nämlich beide ein sehr komisches Spiel, weil beide die komplette zweite Halbzeit 7-6 spielen, was das Spiel sehr statisch und langsam und nicht dynamisch macht. Sehr spannend war, ich habe den Bjarke Elisson noch getroffen in der Halle, den Linksaußen von Lemgo, der hat gesagt, ey, ich finde, wir waren besser, aber Landin. Und dann am Samstagabend habe ich noch einen anderen Lemgoer getroffen und das ist, das kannst du dir nicht vorstellen, das hat alles bestätigt, was ich mir immer gedacht habe, wie der hat sich in einer bewundernden Weise über Niklas Landin aufgeregt, weil er gesagt hat, so der macht dann einfach die Beine zusammen und ich überlege, dann werfe ich mal so, genau das, was du vorhin beschrieben hast. Man denkt drüber nach und wirklich, der war so, das hatte was von Bewunderung und Hilflosigkeit. Ja. Weil der gesagt hat, man weiß nicht, was man machen soll gegen diesen Typen.
Ja, weil das ja auch manchmal so wirkt, für einen Außenstehenden wirkt das ja so, als würde der gar nichts machen. Der bleibt ja stoisch ruhig die ganze Zeit. Und im letzten Moment kommt dann ja noch ein Arm raus oder ein Bein geht zusammen oder ein Bein geht raus. Und das, glaube ich, macht dich bekloppt. Gerade die Außenspieler macht das beschwert.
Ja, da ist er ja am allerbesten. Ja. Das ist das Schlimmste, von außen gegen Landin zu werfen. Pettersson macht die ersten zwei. Das hätte schon, also das ist der Rechtsaußen von Magdeburg, das hätte was geben können und dann die nächsten zwei sind direkt wieder weg. Ja. Und Ja, krasses Ding. Also ich finde es irgendwie, ich bin gespannt, was das ins Rollen bringt. Ich glaube immer noch, wenn ich an die Niederlage gegen Lübbecke denke, die ja gefühlt die Kieler Saison ein bisschen zerschossen hat, weil das wirklich zwei Minuspunkte sind, die kannst du irgendwie nie mehr wieder reinholen. Das war ja genau in der Zeit, wo sich die Sargosen-Zukunft geklärt hat. Jetzt gab es noch diesen Nackenschlag, dass Landin auch geht 2023, aber, und auch da habe ich mit ein paar Leuten am Wochenende drüber geredet und alle sagen, ey, das wird nächstes Jahr hochinteressant, weil die beiden werden natürlich einen krassen Schlusspunkt setzen wollen. Und auf den THW 2023 freue ich mich jetzt schon. Du hast schon gesagt, die werden nicht mehr Meister werden dieses Jahr. Das ist immer eine Enttäuschung für Kiel. Ja. Und nächstes Jahr, das könnte...
War das denn eigentlich eine Lustreise oder hast du gearbeitet?
Nein. Ich habe ja das Halbfinale Magdeburg gegen Erlangen kommentiert.
Ach so.
Und das ist schon... das war... Nach dem Spiel dachte ich übrigens auch... Da war ich dann bei Magdeburg.
Ja, knapp. Aber da gehen wir jetzt nicht ins Detail, müssen weil das kannst du nicht, bei Hand aufs Herz machen.
Das kann ich auch in ein paar Sätzen sagen. Dem war Erlangen einfach nicht gewachsen. Die haben ein sehr vernünftiges Spiel gemacht.
Das war ja nun auch keine
Überraschung. Nein, gar nicht. Aber Magdeburg war komplett irre. Die haben genau das gespielt, was sie können.
War Kretsche dann dein Co-Kommentator?
Nee, in dem Fall Pommes. Pommes war bei mir, Kretscher als erste Halbfinale und dann das Finale gemacht.
Hat der Pommes dem deutschen Handball mehr gegeben als ich? Weiß es nicht. Ja, doch.
Es ist eine Respektlosigkeit. Ich
mag Pommes und ich bilde mir sogar ein, dass Pommes mich auch ein bisschen mag.
Doch, habe ich ihn mal gefragt.
Ja, nicht als Sportreporter. Da kann ich
mit auch dieser, als Mensch hat er gesagt.
Garde,
besonders heute, als Mensch.
Dieser Garde, die da heute unterwegs ist, kann ich nicht mithalten. Aber als Mensch, glaube ich, bin ich
super. Herr Pommes ist, das ist der liebste Kerl der Welt. Ja. Der würde nichts anderes.
Also der ist beim Turmspringen dabei bei RTL.
Nein.
Der lange Lücke ist beim Turmspringen dabei.
Oh Gott, wie soll der denn? Ja, wobei, der hat Let's Dance gewonnen. Man sollte mal nicht seine Bewegungsfähigkeit.
Der hat, glaube ich, alles gewonnen, wo er mitgemacht hat. Der hat auch Promi-Backen gewonnen.
Ja, sicher. Aber
das habe ich gar nicht mit.
Der
gewinnt alles. Überall, wo der mitmacht, gewinnt er. Also das ist, außer bei Promi Ninja. Da hat nicht hingehauen.
Ja, und die verdammten ganzen zweiten Plätze in meiner Jugend, die mich so viele Tränen gekostet haben.
Das ist Pommes. Ja Handball. Das war nie seine Kernkompetenz.
Habe ich ihm vor dem Spiel auch nochmal gesagt, dass die mich ganz schön viele Tränen gekostet haben in jungen Jahren. Die goldene Generation. Ach, schön. Ja, warte mal. Oh Gott.
Nee, Handball brauchst du jetzt nicht mehr. Das war ein langer Handballblock. Und Snooker kannst du dir direkt knicken und verschicken. Da ist noch gar nichts passiert. So, Basketball müssen wir noch machen. Ich hätte noch was zu sagen.
So die Bayern.
Du meinst Bayern Basketball?
Spiel 2 in Barcelona. In Barcelona,
ja. Ich fürchte zwar, dass sie trotzdem die Serie verlieren werden.
Das fürchte ich irgendwie auch, aber ich war hin und weg.
Gewinnen 90-75. Es gibt Leute, die behaupten, war wohl das beste Spiel, das die Bayern Basketballer in ihrer Vereinsgeschichte je gemacht haben. Gewinnen bei Barcelona, das war...
jetzt hilf mir kurz, der ja eigentlich beste Offensiver hatte sich ja noch das Schlüsselbein gebrochen, ne?
Der eigentlich beste Offensiver?
Sag mal, wie heißt er denn?
Bei Bayern?
Ja.
Hilliard?
Ja, der war doch raus.
Der hat sich, glaube ich, verletzt, ja, das stimmt. Ich habe das Spiel nicht gesehen, ich war Skifahren.
Ich habe es nur in die Zusammenfassung gesehen, aber da wurde das am Anfang thematisiert, um nochmal einzuordnen, das ist wahrscheinlich noch schwieriger.
Der war ja lange verletzt und jetzt hat er sich, glaube ich, wieder verletzt. Aber da will ich jetzt keinen Unsinn erzählen. Ich habe nur, DeSean Thomas ist überragend gewesen, hat auch eine unfassbare Quote aus dem Feld gehabt. Sowas brauchst du aber auch, um in Barcelona zu gewinnen. Du musst gut verteidigen. Das hast du, wenn du 75 Punkte nur kassierst.
Ich glaube, über 50% Dreier bei über 10 Getroffenen. Also, wir haben von
außen. Ja, ich glaube, DeSean Thomas 6 von 7.
Ja, völlig irre, genau. Der die allermeisten, der so die Hälfte. Und dann, ich glaube, so, es waren 13 Dreier oder so mit einer Quote von über 50%. Damit kommst du dann halt sogar in Barcelona auf 90
Wobei,
Punkte.
Wobei es mehr und mehr deutlich wird. Ich meine, wir haben einen der besten europäischen Basketballer mit Lucic bei den Bayern. Wir haben normalerweise mit Hilliard und Walden super Amerikaner, DeSean Thomas, Rubic spielt eine unglaublich, vor allem konstante Saison. Hunter ist ein Rebound-Monster.
Boah, der hat einen Alley-oop gestopft.
Ja, aber pass auf, weißt du, was für mich der wichtigste Mann tatsächlich ist? Nick Weiler-Babb.
Ja.
Weil der auch eine Defensivmaschine ist. Ist wirklich, ich glaube, der geht immer so in der Wahrnehmung, weil er eben nicht alles auf dem Statsheet hat, geht der immer so ein bisschen unter, aber was Weiler-Babb spielt, der kann übrigens auch offensiv einiges.
Hat ja auch, glaube ich, so den Dagger-Dreier, als es dann irgendwie, ich weiß nicht noch.
Ja, wie gesagt, da kann ich alles nicht so
ein paar
mitreden.
Minuten und dann haut der nochmal einen Dreier raus, wo dann bei Real gefühlt, also ich hatte so, ich habe ja von dir gelernt, ich hatte das Gefühl, nach diesem Dreier gingen die Köpfe bei Real runter, weil sie wussten, scheiße, jetzt kriegen wir sie nicht
Faktoren.
Mehr.
Ja, weiche Faktoren. Und du musst immer so ein bisschen, um Weiler-Babb beurteilen zu können, musst du mal schauen auf Ballgewinne, dann musst du gucken, Ballverluste des Gegners, das müssen gar nicht Steals von Nick Weiler-Babb sein, aber wenn der Gegner viele, was machst du denn jetzt? Jetzt zieht er sich aus. Und du hast, Junge, du musst echt ein bisschen gucken. Du hast ein Speckbäuchlein. Aber gut, hier stehen natürlich auch die. Ja, was bist du
jetzt? Jetzt erzähle ich dir noch was vom Samstag. Ich habe zwar auch gefragt, ich habe mich
kann
gefragt,
ich ganz kurz
ob die,
bitte überweisen?
Nein, jetzt, das muss ich jetzt noch nachschieben in Antwort darauf. Ich habe mich gefragt, ob die sich irgendwie abgesprochen und haben und mich veräppeln wollen. Ich komme am Freitagabend in Hamburg.
Was
auf,
kommt jetzt?
Auf diese Party da.
Ach, Party hast du auch wieder gemacht. Ich dachte, du musst
arbeiten. Aber ordentlich.
Das hat es bei uns früher nicht gegeben, dass da gefeiert wurde, wenn man arbeiten musste. Da lege ich meine Hand für ins Feuer, wenn wir unterwegs waren, große Turniere oder
hört
so.
Euch, hat man hört euch bitte die, ich glaube, zweite oder dritte Ausgabe dieses Podcasts nochmal an, als Frank Buschmann auf einer, ihr müsst jetzt die Anführungszeichen euch dazu denken, Dienstreise in die USA war. Und da hat Kretsche sehr eindrücklich geschildert, wie der Basketballer Buschmann meinte, er trinkt den Handballer Kretsch mal locker und dann Tisch. Und dann hat Kretsche, dann hat der Handballer den Basketballer mal gezeigt, wo der Frosch die Locken hat.
Hat nicht der Pesic auch hier im Podcast mal erzählt, wie ich morgens noch an der Bar saß, während er schon zum Frühstück ging bei der Basketball-Europameisterschaft?
Moment, das war auch geil, der hat erzählt.
Also der Vater kam.
Nein, der Vater kam und dann hat irgendeiner gesagt, wir gehen auf den Markt.
Weil der so früh losgeht.
Auch stimmt, ja, da habe ich mir jetzt ein Eigentor geschossen.
So. Aber es gab selten früher, bei dir
ja, ja.
Ist ja jedes Wochenende.
Du bist so ein Quatschkopf. So,
auf was jeden haben Fall, die gesagt?
Ich komme in den Laden rein und zwei, drei Handballer, unabhängig voneinander, sagen, ey, sag mal, hast du abgenommen?
Ja, aber Schmizo, du hast doch gerade deinen Pulli
ich finde
ausgezogen.
Eben auch, dann auch immer, ey, das ist ganz lieb. Aber
du warst halt noch schlimmer.
Ja, genau. Es gab eine noch schlimmere Zeit, aber ich bin noch längst nicht da, wo ich sein sollte. Ja. Naja.
Du brauchst das, was unsere Ukrainer momentan haben. Magen-Darm. Da nimmst du ganz schnell ganz viel ab. Da unten ist, ohne Scheiß, ist Quarantänezone. Lisa ist gerade los und holt Cola und Salzstangen, weil sie ja immer noch glaubt, dass das Beste ist gegen Dünnschiss und Kotzerei. Das haben sie. Schubinas haben komplett.
Ja,
Embargo-Zone. Nee, nicht Embargo. Quarantänezone.
Komm, mach du weiter mit Basketball. Ich gönne mir hier noch.
Ja, ich wollte noch sagen, also Nick Weiler-Babb, wirklich, der macht so viele kleine Dinge für die Bayern. Das ist sensationell. Ich fürchte nur, wenn sich das jetzt bewahrheitet, das müsste ich eigentlich jetzt mal recherchieren, aber ich habe auch was gehört, dass Hilliard jetzt auch wieder verletzt ist. Walden war ja, glaube ich, auch gar nicht dabei. Also ich glaube, das wird dann dünn. Und ob das reicht um eine Serie, da müssten sie beide Heimspiele jetzt gewinnen. Mhm. Weil ich glaube nicht, dass sie ein fünftes in Barcelona für sich entscheiden würden. Alles hypothetisch. Aber
das
schwierig.
Ist krass, ne? Sie kriegen auf jeden Fall zwei Heimspiele. Das ist schon mal eine Leistung.
Ja, das ist ganz großartig. Und da muss man auch nichts wegnehmen, weil ja viele gesagt haben, ja, dieses Jahr sind sie wahrscheinlich nur in die Playoffs gekommen, weil die Ergebnisse gegen die russischen Mannschaften gestrichen wurden. Da haben die Bayern erheblich von profitiert, aber sie sind nun mal in den Playoffs und diese Leistung kann ihnen keiner nehmen. So, was steht da mit
ich ganz kurz, also beim der hat sich in der Tat beim Hinspiel, das hatte also Barcelona gewonnen.
Beim ersten Spiel, nicht
genau.
Hinspiel, beim ersten
Spiel. Was habe ich denn? Genau, beim ersten Spiel der Serie, beim 77-76 für Barcelona zu Hause.
77-67 muss es gewesen sein.
Ja, nicht? Natürlich 77-67.
Ja. Verdammte Scheiße. Wahnsinn.
Hat er sich leider das Schlüsselbein gebrochen.
Ja. So. Ja, dann ist er raus. Es tut natürlich weh, also es wird schwierig, aber das wäre es auch mit ihm geworden. Trotzdem Kompliment für diese Euroleague-Saison, die ist ja noch nicht vorbei.
Wer gefällt dir denn? Mein alter Freund, den habe ich schon immer bewundert. Wer mir bei Barcelona, ich habe ja, wie gesagt, nur Zusammenfassung, aber Nick Calates. Den fand ich Wahnsinn, ja, was der für ihm, Dinger genommen
ja, absolut.
Hat.
Was ich bei ihm nie so gut fand und was ja auch eine noch größere, er hat ja eine super Karriere, aber eine noch größere Karriere verhindert hat, ist, ich finde einfach seinen Wurf nicht wirklich gut. Mhm. Der hat mal Tage, da trifft er gut, aber der Wurf ist einfach nicht konstant.
Nee, das waren auch alles so Floater genau, in die Zone. Genau.
Das ist auch sein Spiel. Ja, er ist jetzt nicht die Klinke von draußen. Genau. Ja, die sind natürlich auf groß, also Power Forward, Mirotic ist und bleibt natürlich eine Nummer.
Ja,
Brandon Davis hat ganz, ganz tolle Bewegungen. Also die haben da schon eine Menge. Dann haben sie den Schandler, den Türken.
Mirotic ist ja, glaube ich, auch nach wie vor der teuerste Basketballer Europas, ne? Das stimmt wahrscheinlich immer noch.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt in Corona-Zeiten da irgendeiner vorbeigezogen ist. Also Barcelona, glaube ich, wird diese Serie auch machen. Ob sie dann am Ende das Ding ganz gewinnen, das ist unheimlich schwierig zu prognostizieren. Da waren ein paar komische Ergebnisse. Monaco gewinnt Spiel 2 sehr deutlich in Piräus. Ich weiß gar nicht. Efes hat auf jeden Fall hat 1 in Mailand geklaut, mindestens. Ne? Also das ist ziemlich offen. Da würde ich jetzt keinen Tipp abgeben, wer das Ding am Ende gewinnt, die Euroleague.
Barcelona bleibt aber der Favorit, oder? Ja, also ob der es dann macht, ist ja immer noch eine andere Geschichte. Ja. Aber.
Also wenn ich sage, sie machen es, machen sie es jedenfalls nicht. Also, aber diesmal, da gebe ich keinen Tipp ab. Und dann würde ich ganz gerne noch kurz die NBA thematisieren.
Ja.
Ein paar ganz spannende Geschichten.
Ich habe gestern ein bisschen Warriors gegen Nuggets, das habe ich nochmal geschafft, da abends reinzugucken.
Das haben die Nuggets gewonnen?
Ja.
126, 121, ne?
Genau, das wird die Serie, also die Serie geht jetzt nur nochmal nach Golden State. Das war
3-1 für Golden State?
Genau, es war Spiel 4. Ja. 1 auswärts hatten die Warriors schon geklaut, damit kannst du es zu Hause dann zumachen, aber war ein geiler Auftritt und vor allem krasse Nervenstärke, weil die Nuggets die ganze Zeit relativ weit vorne sind, dann so 10 ungefähr im letzten Viertel, dann gleichen die Warriors wirklich aus, gehen sogar, Curry hat glaube ich sogar in Führung geschossen und dann denkst du ja gut, jetzt ist die Serie vorbei und angetrieben von ihrem überragenden Center, der hat ja eine Passfähigkeit, Jokic mit irre, mit 2 Meter, was hat der, 16 oder keine Ahnung. Haben sie es dann doch echt noch gezogen und dann immerhin, ich sag mal, das ist ja das, was du willst ja nicht gesweept werden, das haben sie verhindert, das hätte ihnen gut passieren können. Das hat mich irgendwie beeindruckt, weil das sah für mich, als die Warriors dann echt in Führung gehen, sah es so aus wie, ja, das war's jetzt. Und dann nochmal zurückzukommen, wenn die Season on the line ist, ich glaube auch, es geht dann 4-1 aus, aber trotzdem, das sah nicht schlecht aus und Curry sah gut aus. Kommt ja gerade aus einer Verletzung.
Thompson auch, ne?
Stimmt, der kommt ja aus einer ganz schweren. Ist ja erst in der Saison, haben wir mal drüber gesprochen, vor ein paar Monaten überhaupt sein Comeback gegeben nach dieser ewigen Verletzung. Aber Curry hatte ja so eine kleinere, kommt deswegen gerade von der Bank. Ich habe nichts gemerkt, dass den irgendwas hindert, ehrlich gesagt.
Ja, also da bin ich bei dir. Die Serie geht an die Warriors, genauso wie die Bucks. Bist du dagegen?
Entschuldigung.
Die Bucks-Bulls-Serie wird wohl auch relativ deutlich an die Bucks gehen.
Steht auch 3-1.
3-1. Ne? Und das, warum ich die Playoffs ansprechen wollte, ist zum einen der Aspekt, dass die Lakers nicht dabei sind. Und zum anderen, und zwar erbärmlich. Und zum anderen ist es schon krass, wenn man so guckt, was wurde nicht alles über die Brooklyn Nets geredet. Und eins der besten, und wir sind bei meinem Lieblingsthema, eins der besten Duos aller Zeiten mit Kevin Durant und Kyrie Irving, das ist ein Hosenschiss, dieses beste Duo. Das ist in einem Spiel gegen eine Mannschaft, die sicherlich als Team super gut funktioniert und eine der besten Defense-Leistungen von den Playoff-Teams in der Lage ist zu liefern, Boston Celtics, aber das ist schon sehr, sehr dünn insgesamt bisher. Bin mal gespannt.
Wie steht die Serie
3-0,
dann? Die Serie steht 3-0 für Boston. 3-0
Alter
für Boston.
Schwede,
okay.
Das heißt übrigens, spielt auch eine gute Rolle. Also wirklich ein klassischer Rollenspieler, aber spielt eine absolut gute Rolle.
Und hat nicht Maxi Kleber 8 Dreier reingekleistert in einem Spiel?
8 von 11, glaube ich.
Wahnsinn.
Oder irgendwie sowas in dem Dreh. Dallas.
Und Maxi Kleber ist ja vor allem eigentlich eine defensiv.
Aber du hast mir jetzt wieder alles durcheinander geschmissen. Sie waren auch bei Boston. So, und das, was da bei den Nets passiert, dann hat ja jetzt Ben Simmons, den sie aus Philadelphia geholt haben, der ja überhaupt kein Basketball mehr spielt eigentlich, so gefühlt, der hat ja angekündigt, ob er jetzt für Spiel 4, glaube ich, zurückkommt, kann das sein, für die Serien. Jetzt hat er aber schon wieder angekündigt, dass das wohl nichts wird. Also eine ganz bittere Nummer. Und tatsächlich Durant und Irving in dieser Serie gegen die Boston Celtics wirklich für ihre Verhältnisse, das sind ja super Individualisten, super Basketballer, echt dünne.
Aber ist das nicht schön, dass diese Superteams nicht funktionieren? Man muss ja sagen.
Aber selbstverständlich. Also in meinen Augen ist das Schönste, was passieren kann, weil für mich sind das ja auch keine Superteams. Für mich sind das ja, dann hat man halt 3 oder 4 von diesen Instagram-Stars, wo die heutigen vermeintlichen NBA-Fachleute das abfeiern können und mit irgendwelchen Analytics daherkommen. Und du siehst aber, ja, scheiße, so ein Team-Basketball wie in Boston spielt, ist dann vielleicht doch besser. Natürlich haben die den besten Mann der Serie bisher mit Jason Tatum natürlich überhaupt keine Frage.
Aber die haben halt einen. Die haben einen Superstar, und, so wie das früher bei den meisten Teams
und
sie, war.
Ja, und weißt du, ich habe ja gar nichts gegen Stars. Du kannst auch 3, 4, 5 Stars haben. Das gab früher auch, es waren vielleicht keine Stars, aber super bekannte Leute, die bei den Knicks, bei den Magic, bei den Bulls, bei den Suns, bei den 76ers, bei den Celtics, bei den Lakers gespielt haben. Aber das war eine Mannschaft. Das waren auch klare Verteilungen. Mhm. Das ist aber wieder so, meine Güte, der Sport hat sich einfach total verändert. Ich kann halt nicht aus meiner Haut raus, mir gefällt das nicht mehr so gut. Aber das heißt ja nicht, dass es nicht jetzt im Laufe der Playoffs noch wieder geile Spiele geben wird. Und natürlich erst recht wieder Highlight-Reels ohne Ende. Aber ich finde eben, mir ist da so ein bisschen was verloren gegangen. Phoenix übrigens hat jetzt das 2-2 kassiert, glaube ich.
Weil ja, da Booker, fehlt halt der, wenn, genau. Ja. Also ja. Booker Paul ist natürlich ein edel Backcourt vom anderen Stern. Aber genau, der hat, glaube ich, der berühmte Hamstring, der Oberschenkelmuskel. Ja. Und ich weiß auch nicht, wie schnell der, also ist nur ein Strain, steht im Internet. Ja. Insofern, das ist.
Aber den werden
nicht,
sie brauchen, weil sie tun sich gerade echt schwer. Sie.
Genau. Ja.
Was haben wir denn noch?
Ich weiß gar nicht, ich kann ehrlich gesagt, die Pelicans kann ich gar nicht einschätzen. Ich hatte die aber auch.
Spielt er auch. Warte mal, wer spielt?
Also Brandon Ingram ist ja damals von den Lakers in dem Anthony Davis Trade dahin gegangen. Genau. Der spielt, glaube ich, dort eine ganz gute Rolle.
Im Moment, ja.
Das ist ja ein super Scorer vom Flügel. Ja, ja. Ich kenne aber, ich sag's dir ehrlich, Jonas Valanciunas ist mir noch ein
litauischer Center, der sehr, sehr gut ist.
So, ja. Der hat auch dicke Punkte in dem letzten Spiel zumindest. Aber ich sag's dir ehrlich, das ist eine Truppe, die ist für mich, ich kenne die meisten.
Da müssen wir auch ganz ehrlich sein. Wir sind auch nicht mehr dicht genug
so, dran. Ist auch so. Aber da, ich sage dir, gefühlt trotz, wir reden vom Nummer 1 Seed. Ich hätte trotzdem gedacht, selbst wenn Booker nicht kann, dass die eigentlich da nicht rankommen.
Ich habe ein bisschen auch geguckt, Dallas gegen Utah, wie steht's da? 2-1 hat Dallas geführt, ist jetzt 2-2.
2-2 mit 199. Ja. Also ist genau.
Da war ich jetzt so ein bisschen enttäuscht. Obwohl er wieder 30 Punkte gemacht hat. Doncic sieht für mich nicht aus wie ein topfitter Basketballer. Es tut mir leid. Er ist ein überragendes Talent.
Aber der kommt doch gerade. Achso, aber du meinst wegen seiner Physis, nicht wegen. Ja. Der kommt ja auch aus einer Verletzung.
Ja, ich weiß.
Gerade.
Ich weiß. Aber es tut mir leid.
Er hat ein bisschen meine Figur nur in 20 Zentimeter größer.
Also ich bin mal sehr gespannt, auch wie lange der auf dem Level spielen kann und wohin er, und das wird er machen müssen, Dallas tragen kann. Interessant war ja, dass sie ohne ihn, Brunson hat ja super gespielt, du hast Kleber schon angesprochen in einem Spiel, sehr gut performt, im letzten allerdings gar nicht, da war er nicht existent, da ist er nur durch Fouls aufgefallen, Maxi Kleber, bei dieser Niederlage. Das ist aber das war übrigens wieder so ein Basketballspiel, wo ich sage, das kannst du auch normalerweise, wenn TSV Vorhalle gegen BSC Hagen 2 spielt, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber das war teilweise ein Geschmeiße und Geplöcke, mein lieber Herr Gesangverein.
Ja, absolut, also sehr respektvoll dir gegenüber.
Ich habe weder bei Vorhalle noch bei BSC Hagen 2 gespielt.
Aber du wolltest damit sagen, du warst besser. Als
Vorhalle und BSC auch, Hagen 2, ja, natürlich.
Ja, und damit auch besser als Dallas gegen Utah.
Nein, natürlich nicht. Man muss nicht immer schmieden, das musst du noch lernen. Man muss nicht immer die eigene, gut, jetzt hast du auch keine sportliche Laufbahn gehabt, aber
Hallo.
Man muss die eigene sportliche Laufbahn nicht in diese Top-Ereignisse eingliedern. Aber das war wieder so ein Spiel, das war Klump, muss ich echt sagen. Aber wer wird denn NBA-Champion? Was glaubst du denn? Im Moment für mich die Celtics wirklich mit der Performance richtig gut. Ich weiß aber nicht, wie liegen denen zum Beispiel die Bucks oder so, das weiß ich nicht.
Weiß ich auch nicht, aber ich war ehrlich gesagt so langweilig, das klingt, aber ich dachte und mich würde es auch für ihn freuen, weil ich finde, das ist einer der geilsten Basketballer der letzten, wie lange spielt er denn schon? Knappen 20 Jahre, es müssten jetzt ziemlich genau 20 Jahre sein. Ich war bei den Suns mit diesem Backcourt. Aber
du hast, welchen Basketballer meinst du jetzt? Booker?
Chris Paul.
Den haben sie aber ganz schön genervt jetzt im letzten Spiel.
Für mich ist das halt, ich bin so diese, da muss ich immer an Nowitzki denken. Also er hat es ja nun mal geschafft. Mhm. Aber jetzt denkt ihr mal, das wäre schiefgegangen 2011. Und ich finde das oft nicht fair, wie das eine Karriere definiert so. Und deswegen für Chris Paul, weil ich, also Das, da bin ich jetzt auch wieder nicht tief genug. Mein Gefühl ist, das ist der letzte Anlauf. Der, ja, der ist jetzt so alt sein, ja, und so. Ja. Ich weiß es nicht, vielleicht sind sie auch nächstes Jahr nochmal genauso gut, aber er wird sicher nicht besser. So, und ich habe wieder ein geiles Bild neulich gesehen. Wann war das? 2015, 16 oder so? Auf Instagram war so ein Bild, ey. So ungefähr, überlegt mal, wie gut Chris Paul ist. Der hat es geschafft, DeAndre Jordan zu einem NBA All-First-Center zu machen. Das ist ja wirklich, guck dir an, was der inzwischen macht. Man dachte wirklich damals, der ist ein Monster. Da ja. Siehst du mal, was manche Leute ohne andere sind. Und dann eben.
Wobei, das war auch eine Zeit, da waren die Clippers auch so unglaublich spektakulär. Geil. Da ist der ja
mit
nur geflogen.
Blake Griffin,
der,
mit, ne? Genau. Also. Paul gibt dem Paul den Ball in die Hand und die zwei irren und am ja. Korb fliegen.
Aber sie haben auch da keinen Titel geholt.
Ne? Aber das ist ja das Ding. Und zwar ziemlich sang- und klanglos. Ja. Und ich finde, bei den in New Orleans konnte man, oder der war doch, nee, warte mal, bei den Hornets, doch, New Orleans Hornets. Damals hat ja Chris Paul angefangen. Da konnte man ihm keinen Vorwurf machen, aber so, aber ich weiß es nicht. Du, mit Boston hast du natürlich gar keinen so schlechten Tipp. Ich meine, die sahen jetzt.
Als Team sehen die am besten aus. Die haben 7 Spieler, wo dir 5 von denen können so ein Spiel entscheiden. Das kann mal ein Horford sein, das kann mal ein Brown sein, das kann natürlich Jason Tatum sein. Theis war jetzt auch mit einem 20-Punkte-Spiel dabei. Und mit Williams fehlt denen ja noch ein bockstarker, wäre der auch noch dabei, würde ich sagen, Boston wird Champion.
Wobei ich ja fast jetzt, wo ich, jetzt habe ich schon wieder vergessen, was ich vorhin gesagt habe. Eigentlich, wenn ich es mir noch mal durch den Kopf gehen lasse, ich bin, aber da bin ich wahrscheinlich wieder doch zu, eigentlich ist ja dieses Jahr nicht das Jahr der Superstar-Teams. Aber vielleicht bin ich auch bei den Warriors, ehrlich gesagt. Also wenn die Splash Brothers jetzt beide kann rechtzeitig sein, ja. In Form ja. kommen. Ich war, aber du merkst auch
hey,
wieder.
Stopp, und eine Mannschaft nicht unterschätzen. Die hat keiner so richtig auf der Liste. Fälschlicherweise, Miami. Miami ist.
Oh, die habe ich gut. auch nicht oft. Stimmt, die haben ja eigentlich.
Die haben Ballerkörper von draußen, mein lieber Herr Gesangverein. Also, die muss er auch auf der Liste haben. Also, das Schöne ist, es scheint tatsächlich offen zu sein in der NBA.
Und ich bin irgendwie immer
ohne die Lakers in den Playoffs. Obwohl der beste Basketballer aller Zeiten doch da spielt.
Ja, ist auch so.
Der Vergleich ist blöd. Niemand, du hast das mal schön gesagt, wird je wieder so viel für den Basketball verändern können, wie Michael Jordan das getan hat. Aber aus unterschiedlichen Epochen die Spieler zu vergleichen, verbietet sich.
Ist im Endeffekt so wie bei dir für den deutschen Basketball, Handball und Bobsport.
Ja, ich glaube aber, dass du in der Kombination wird es das in Deutschland nie wieder geben, dass jemand für so unterschiedliche Sportarten so viel tun kann. Aber ich meine, das muss man auch bei aller Bescheidenheit, die ich an den Tag lege, das muss man auch mal sagen dürfen.
So, liebe Lauscher, es gibt ja so ein paar Themen, da wisst ihr wahrscheinlich, dass Buschi und ich sehr, sehr unterschiedlich sind. Deswegen, das ist jetzt so eins, das will ich mal mit euch alleine besprechen. Und zwar Thema Steuererklärung. Da gebe ich einmal zu, davon darf er natürlich nichts wissen, deswegen mache ich das hier alleine. Beim Thema Steuererklärung, da wäre ich gern deutlich mehr wie Buschi. Die einfach mal machen, abgeben, alles beisammen haben und so. Gott, ich bin da eine absolute Katastrophe. Bei mir hat es also was wie Verspätungszuschläge und so ein Schrott schon gegeben und ich kann euch nur raten, macht das nicht so idiotisch wie ich, sondern lasst euch helfen. Verdammt, hätte ich mal früher von dieser App gewusst. Der heißt Steuertipps, ist von Deutschlands renommiertestem Steuerportal, hilft euch bei eurer Steuererklärung, ist wie gesagt in der App, ist mega easy. Geht nicht darum, dass ihr irgendwie wissen müsst, oh, was brauche ich denn alles, was muss ich zusammentragen, sondern das ist ein Prozess, wo ihr einfach Fragen gestellt kriegt in der App. Und so macht ihr quasi intuitiv eure Steuererklärung. Das heißt, leicht zu bedienen, es sind nur ein paar Klicks, wie kriege ich jetzt die Sachen in mein Handy oder Tablet oder wo ihr die App halt nutzt. Könnt ihr einfach Foto machen oder einscannen, die Lohnsteuerbescheinigung. Und ihr kriegt auch direkt angezeigt, wie viel Geld kriegt ihr denn zurück. Eure Angaben werden nochmal gecheckt, dass da alles okay ist. Die App kostet auch nichts, die Steuertipps-App. Könnt ihr bei Google Play Store oder im App Store natürlich runterladen. Und nur wenn ihr dann sagt, so, das passt mir jetzt auch alles und ich versende die Steuererklärung ans Finanzamt, dann kostet das einmal 24,99 €. Also mega easy. Ich kann aus meiner Erfahrung sagen, das ist definitiv wert. Ich habe schon mehr an Verspätungszuschlägen und so einem Schrott in meiner längeren Vergangenheit gezahlt. Geht für Paare, geht, wenn ihr allein seid. Völlig egal, auch wenn ihr noch nie eine Steuererklärung gemacht habt. Wie gesagt, da führt euch die App sozusagen easy durch. Also, guckt euch das an. Macht's nicht wie ich. Macht's steuermäßig nicht idiotisch, sondern macht's mit der Steuertipps-App. Und alle Infos findet ihr natürlich auch
in den Shownotes.
Und wenn wir dann jetzt noch diese Randsportarten dazu nehmen wie Murmeln und Ninja. Also wenn du das noch dazu nimmst, musst du ja sagen, okay.
Was ist denn bitte Murmeln für eine Sportart? Was soll das denn sein?
Weiß ich nicht.
Also wenn du das jetzt, wenn du das durchziehst, mache ich nächstes. Aber dann lege ich, also ich, für mich ist okay, ich habe ein bisschen Snooker geguckt, aber du hast ja recht. Wir sind,
da ist noch ja noch gar nichts passiert.
Es ist auch noch nichts passiert. Dann mache ich nächste, wir sind wie lange sind, 40 Minuten, mache ich nächsten Monat mache ich 40 Minuten Snooker.
Kannst du ja machen, vielleicht kannst du ja den Bürgermeister von Dettelbach wieder dazu holen.
Du hast du reingehört?
Ich habe ein bisschen reingehört, ich fand, er hat das gut gemacht. Aber du kannst
ich
natürlich,
liebe den Matze.
Ja, der ist ein super Typ, aber du kannst natürlich, wenn du jetzt den und dich hast, dann ist, was einfach fehlt, ist tatsächlich Expertise. Aber das ist nicht schlimm, es muss auch mal, müssen auch mal unterhaltsame Aspekte in so einem Podcast.
Auf der anderen Seite, das ist ja, wenn wir beide zusammen, fehlt genau das Gleiche.
Nein, wenn wir beide zusammen sind, kannst du so viel lernen. Du hast ja jetzt schon profitiert für deine mittelprächtige Sportreporterkarriere bisher. Aber vielleicht nimmst du ja, wenn du mal irgendwann lernst zuzuhören, vielleicht nimmst du ein bisschen was mit.
Was? Das hat ihm nicht echt getan.
Magen-Darm-Virus da unten.
Ja, Moment. Sollen wir jetzt eigentlich noch, was hast du denn eigentlich für den deutschen Fußball getan?
Ehrlich gesagt, gar nichts, weil da bin ich der ahnungsloseste Kommentator, der in ganz Deutschland rumläuft. Das hat man mir wieder bestätigt, weil ich am Samstag in der Konferenz,
ich las, du hättest zu sehr mit Union Berlin gejubelt.
Nee, das ist ja alles völliger Quatsch. Jetzt pass auf.
Das war irgend so ein Meckerfuzzi, der mir da in die Timeline gespielt
wurde. Ist doch auch scheißegal. Pass auf, der Hammer war, da war ja diese Szene, wo Schiedsrichter Schlager sich das Foul von Mukiele gegen Gieselmann im Strafraum nochmal anguckt.
Ja, aber das ganz...
Ja, pass auf, pass auf.
Dann langsam kann ich nicht mehr.
Dann schreiben ein paar Leute. Und dann ist auch jetzt wieder gut, weil ich lache mich nur noch kaputt über die ganzen Idioten. Ja, wieder typisch Buschmann. 10 Minuten faselt er, das ist ein Elfmeter. Und was ist am Ende? Es ist kein Elfmeter. Der Schiedsrichter gibt ihn nicht. Ja.
Es ist halt eine Fehlentscheidung gewesen.
Genau.
Alter, also wer dieses der Bild punktiert sieht, dem den Oberschenkel mit seinen Stollen. Was soll?
So, und weißt du was? Die Leute, die uns immer schreiben, wir sollen uns über sowas nicht aufregen und das gar nicht thematisieren, haben in einer gewissen Weise recht. Und zwar in der Hinsicht, das soll uns nicht wirklich fertig machen. Aber wir haben natürlich auch recht, wenn wir das hin und wieder mal erwähnen, weil es ist wirklich so aberwitzig mittlerweile, was da so irgendwelche Amöben von sich geben. Das ist wirklich so unglaublich. Und es passiert ja quasi öffentlich, weißt du? Die schreiben das und dann springen noch 7 andere, das sind natürlich dann in dem Fall Leipzig-Fans, könnten auch, wenn es andere Mannschaften gewesen wären, Fans von einer anderen Mannschaft sein. Und echauffieren sich und machen und tun. Und am Ende stehst du dann zumindest für eine gewisse Gruppe von Leuten, die vielleicht gar nicht weiß, worum es gerade geht, wieder als derjenige da, der völlig ahnungslos dahin gebrabbelt hat und gesagt hat, das muss doch einen Elfmeter geben. Und natürlich ist es das gute Recht auch eines Sportreporters, der nun mal einen öffentlichen Job hat, wenn er öffentlich kritisiert wird von irgendwelchen Dünnbrettbohrern, sich da zur Wehr zu setzen. Das Ding ist, und da, eigentlich finde ich das übrigens, Schmizo, eigentlich finde ich es kacke. Ich mache es mittlerweile tatsächlich nur noch, um sie zu brüskieren, um sie lächerlich zu machen. Oder ich packe sie weg. Und das ist tatsächlich ja gar nicht das, was ich ursprünglich dachte, warum ich Social Media mache, ob Insta oder Twitter. Mhm. Facebook ging wirklich nicht mehr, das war nicht mehr auszuhalten. Und da muss ich sagen, ist ja auch eigentlich scheiße, wenn man an den Punkt kommt. Ich habe teilweise nur noch Clowns-Köpfe verschickt, an die mir da geschrieben haben. Ist ja eigentlich auch nicht das. Aber es ist doch nur eine menschliche Regung, wenn man dann irgendwann sagt, wisst ihr was, ihr Pfeifen, leckt mich am Arsch, ihr seid doof.
Aber da bin ich, also ich verstehe, glaube ich, was du meinst, weil wir ja beide vor allem mit Leuten in Austausch kommen wollen, auch mal andere Sachen hören wollen, die wir vielleicht ganz anders sehen, die uns durchgegangen sind. Dafür lieben wir ja Social Media und mit den Lauschern funktioniert das ja auch überragend. Ne?
Ja, aber wir haben ja nicht nur, wenn wir so viele Lauscher hätten, wie ich Follower auf Twitter oder Instagram, nee, ganz ehrlich, dann würden wir ja 8,9 Millionen pro Folge hier verdienen. Ganz so weit sind wir noch nicht, sind ja 7,2. Aber das macht sympathisch.
Ich gehe jetzt mal 3 Minuten mit Pebbles um den Block, weil heute ist er wirklich, also ich glaube, die Knieschmerzen machen doch auch den Kopf mürbe.
Nein, ich hatte 10 Tage eine ganz, ganz gute Zeit im Skiurlaub, trotz des Knies.
Aber Buschi, nein, sagen wir es doch mal so, weißt du, sagen wir mal, du keine Ahnung, du sitzt nach dem Skifahren noch bei einem Bier an der Bar und quatscht dann mit jemandem, kommst ins Gespräch und der erzählt dir, was weiß ich, vielleicht ist er österreichischer Fußballfan, erzählt dir, was in den letzten 10 Jahren in Österreich im Fußball abgegangen ist. Dann denkst du, oh, sowas, das ist doch geil. Und sowas passiert ja auch auf Social Media. Aber stell dir vor, du setzt dich hin, bestellst ein Bier und dann dreht er sich um und sagt, du bist der scheiß Buschmann. Du Wichser, du bist ja.
Ja, das Schöne
ist ja, dann gehst du auch.
Pass auf, aber jetzt, so. das ist der Unterschied. Und deshalb nervt es mich übrigens. Weil die Eier hat ja von den Schwachmarken keiner
in der Hose. Ja, natürlich, natürlich. Ich sag doch nur, es ist ja nicht so, weißt du, die wir da wegblocken.
Ja, das sind ja wirklich. Das ist auch schon wieder viel zu lang.
Hast du auch völlig recht.
Ich wollte nur sagen, so, wie bin ich denn da hingekommen? Ach so, was ich für Fußball getan
habe. Ich muss jetzt noch ein zweites sagen. Über den Elfmeter haben wir uns aufgeregt. Es gab noch einen dritten, über den würde ich gerne mit dir gleich kurz reden.
Der bei Freiburg,
ja,
kannst du nicht pfeifen.
Weil ganz natürlich und weil er sich auch. Ah, ich verstehe dich, Buschi, nur ich bin. Wie lange sagen wir schon, wir wollen was Klares haben? Und für mich ist es, da bin ich so ein bisschen dann doch hin und her gerissen, weil ich sage, ich bin komplett bei dir. Aus rein menschlichem Ermessen, sage ich auch, das ist ja Wahnsinn. Also normaler geht's ja nicht. So.
Wird aber die Körperfläche vergrößert.
Und das Ding ist ja, und ich weiß nicht, ob das immer noch nicht. Moment, aber ich muss jetzt noch einmal sagen, und ich bin mir nicht sicher, ob das immer noch nicht angekommen ist. Absicht ist übrigens immer noch, es gibt einen Unterschied, ich weiß nicht, ob der vielen nicht klar ist, zwischen Absicht und Intention. Ne? Also der Absicht im Sinne von, ich mache etwas absichtlich. Intention ist gemeint, ich tue was und will damit etwas bezwecken. So wurde es uns ja erklärt. Und in dem Fall, Verbreiterung der Körperfläche ist gegeben. Plus, was ist denn die Intention? Der Spieler grätscht da ja rein, um den Ball in die Mitte zu verhindern. Weißt du? Und deswegen, das ist für mich der große Unterschied. Der spielt nicht den Ball absichtlich mit der Hand, aber seine Intention ist, den Ball in die Mitte zu verhindern.
Ja, das ist mir aber jetzt tatsächlich zu theoretisch.
Nee, Moment, ich sag doch nur, ich weiß es halt auch nicht, dann wollen wir jetzt wieder die Regel anpacken.
Nein,
ich konnte mit dieser Intentionsregel ganz gut leben.
Ja, aber
und
das
nach
Ding
der
ist,
Intention das Ding, ist das ein Elfmeter.
Aber pass auf, das Ding ist, wer mal selbst Sport gemacht hat, und jeder hat ja sogar mal, oder fast jeder hat ja mal Fußball gespielt. Wenn du grätscht, um den Ball abzuwehren, dann vergrößerst du mit deinen Händen automatisch die Körperfläche, weil wenn du das nicht tust, grätschst du nicht, weil dann fällst du wie ein Zinnsoldat um und hast die Arme angelegt oder hinterm Rücken verschränkt. So übt man aber keinen Sport aus, es sei denn, man ist ein Streichholz. So, und das ist der entscheidende Punkt. Und das ist für mich, der rutscht mit dem Arm, mit dem er sich vorher abgestützt hat, rutscht er dann noch über den Boden. Da kommt der Ball dran. Ja, er grätscht, um die Hereingabe zu verhindern, aber das ist für mich kein Handspiel. Mittlerweile gehe ich ja so weit, dass ich sage, wir sollten vielleicht wirklich dahin kommen, Handspiel, egal wie es zustande kommt, deutlich erkennbar, Hand am Ball ist Elfmeter im Strafraum. Weil es gab ja mal die Leute, die dann gesagt haben, ja, dann schießt man absichtlich die Hände an, als wenn einer, der eine Torchance hat, guckt, oh, warte in die Hand, schieß ihn mal in die Hand.
Ich halte das so auch für Quatsch.
Und ich glaube, dass mittlerweile angesichts der Diskussionen, die wir haben, gerade bei so einer diffusen Regel, Handspiel ist Elfmeter, fertig.
Oh, Moment.
Also im Strafraum wohlgemerkt.
Ja, im Strafraum und, aber ich mache jetzt ganz extrem, einer, keine Ahnung, legt, um sich zu schützen, die Hände vor den Brustkorb von mir aus und verbreitert gar nicht die Körperfläche. Dann auch, oder wie?
Ja, jetzt kommt schon, das ist schon wieder die Frage. Ja, nach meiner Definition, wie ich jetzt wieder hier rumgepoltert
ja,
habe,
so, deswegen
würde ich
halt
sagen, Hand ist Hand. Ja. Aber,
Buschi, ich will gar nicht, weil wir über die.
Ist auch Quatsch, weil du nimmst natürlich aus Reflex auch mal die Hände vors Gesicht oder vor die Klöten. Und
so.
So, das wäre dann auch Hand.
Deswegen finde ich schwierig. Die Verbreitung der Körperfläche gar nicht so ein schlechtes. Aber
soll ich
gut,
dir was sagen? Sollen sie machen, wie sie wollen.
Eine Sache, über die ich, und da bin ich wirklich, und nein, das hätte nicht die Meisterschaft nochmal aufgemacht oder Gott weiß was. Aber Buschi, ich bin der Schiedsrichter, hat es ja selber inzwischen schon gesagt, dass es eine Fehlentscheidung war bei Bayern gegen Dortmund. Pavard gegen Bellingham. Da saßen wir in einer Hamburger Kneipe, haben das mit der ganzen Handballcrew zusammen geguckt. Ich saß fassungslos da, weil was soll ich da noch? Und ich frage mich wirklich, sorry, und ich weiß nicht mal, wer es war, ist vielleicht auch besser so, weil ich frage mich wirklich, was der VAR macht. Also, dass der Schiedsrichter im ersten Moment eine falsche Wahrnehmung hat. Wer es nicht gesehen hat, Pavard
Das hat jeder gesehen. Ja,
tritt in den Knöchel und schiebt dann beim Zurückziehen den Ball weg. Er tritt aber eindeutig erst den Gegner um. Und genauso hat es der Schiedsrichter inzwischen aber auch erklärt. Aber
das ist wieder so ein Ding, das ist jetzt hundertfach diskutiert. Das war ja ein klarer Elfmeter.
Ja, aber ich kann, was hat der VAR also, dort gesehen?
Meine Meinung dazu.
Ich verstehe es nicht.
Weg mit dem VAR.
Ja, wahrscheinlich ist
weg.
Es wirklich.
Weg. Weil ich glaube tatsächlich, die meisten Entscheidungen, wo der eingegriffen hat, ja, wobei, nee, das ist ja statistisch ist ja erwiesen, dass es zu mehr Gerechtigkeit führt. Ich habe keine Ahnung.
Ja, Moment, das ist auch spannend. Wir sind wieder bei, das definierst du ja quasi selber. Weißt du, bei Abseits ist es klar. Okay, dann kannst du zeigen, so, bei allen anderen Sachen kannst du ja sagen, weißt du, das war, ich sage jetzt einfach mal, zu 99% ein Elfmeter, der wurde nicht gesehen, Entscheidung wurde korrigiert, deswegen mehr Gerechtigkeit. Du kannst aber immer noch sagen, ja, aber zu 1%, weil 100% haben wir nie bei Handspiel. Ja,
ich finde den Umgang
die Statistik
mit dem
wird ja selber definiert, indem du sagst, ja, das war vorher eine Fehlentscheidung, jetzt ist sie richtig, deswegen hat der VAR für mehr Gerechtigkeit gesorgt.
Ich glaube, wir haben die hohen Erwartungen an den VAR nicht erfüllen können durch die Handhabung oder den Umgang.
Weißt du noch,
damit?
Als wir dachten, das ist, macht den Fußball kaputt, weil die Diskussionen aufhören.
Ja. Also, du, schwierig, aber der Elfmeter war natürlich ein Elfer. Der an Gieselmann war einer. Ach so, und zu dem Thema, ich wäre für Union gewesen, wenn Michel und Behrens in der 85. Minute eingewechselt werden und in der 86. und 89. auf diese Art und Weise für Union das Spiel, und da sind sich die Leipziger übrigens auch einig, verdienterweise noch drehen und gewinnen in Leipzig, dass dann der Kommentator, ich meine, hast du das zweite Tor für Union gesehen, wie der Michel den mit der Hacke noch zurücklegt auf Behrens, so, wenn du da in der Konferenz als Kommentator sagst, das ist schön gespielt von Union Berlin und der Michel legt ihn zurück auf Behrens und das ist das 2:1 für Union Berlin, gute Nacht, dann bist du ja bekloppt, Punkt. Ja.
Nee, also bekloppt bist du, aber da, dann bist du fehl am Platz, wenn das, was du gerade beschrieben
also
hast.
Also das war eine klare Fehlentscheidung vom VAR, das in Freiburg war in meinen Augen auch eine Fehlentscheidung, da einen Elfer zu geben, aber ja, am Ende diskutieren wir genauso viel wie vorher, nur wir unterbrechen auf beschissene Art und Weise immer das Fußballspiel. Wir können nicht
und
jubeln.
Die Emotion. Genau, wir unterbrechen die Emotion und das ist für mich das Schlimmste, weil das ist das Schönste am Sport.
Ja. Aber du, das ist ja eine, darum kann man ja so schön darüber diskutieren. Gratulation im Übrigen an den FC Bayern München zur 10. Meisterschaft in Folge. Das hat es überhaupt noch nicht gegeben in Deutschland.
Ich finde übrigens, das möchte ich nochmal rausstreichen, ich möchte wirklich vor allem dem Trainer gratulieren, weil ich sage ehrlich, ich finde, er hat das beste Team. Trotzdem, in einer viel unruhigeren Lage, mit einer viel größeren Last durch die Leistungen des Vorgängers, so alt wie Julian Nagelsmann erst
34.
ist. Also ich finde, eine viel größere Challenge gab es nicht.
Könnte dein Sohn sein, wenn wir mal ganz ehrlich sind.
Ja. Ich weiß ja, was du in deiner Jugend so gemacht
aber
hast.
Aber dann hätte er die Champions League auch gewonnen dieses Jahr, wenn er mein Sohn wäre. Da hätte ich ihm ein paar Sachen noch mitgegeben. Da hätten die Bayern dieses Jahr nicht. So,
Wirklich, ich finde, der hat.
Ich wollte eigentlich ab heute nichts Süßes mehr essen, aber jetzt esse ich Marmorkuchen.
Ich poste jetzt ein Bild. Weil das muss ich jetzt allein mal ganz kurz hier die. Das Massengrab an das, wobei, ich meine, das mache ich nach dem Podcast, aber du hast schon 18 Schoko-Eier.
Achtung, ganz spannender Punkt. Vorsicht beim Umgang mit der deutschen Sprache im Moment.
Was habe ich
gerade gesagt? Massengrab.
Oh, ja, da hast du recht. Eine Ansammlung an, gut, dass du es sagst. Oh Gott, das tut mir leid, das ist mir völlig durchgegangen, hast du völlig recht.
Eben die Spülmaschine ausstellen, sag dir gleich noch was dazu.
Ja, also mindestens 10 Schokoeier hat er verputzt, Ostereier. Ich finde wirklich, dass der Nagelsmann und der, ich glaube, ich habe das sogar in diesem Podcast mal gesagt, wenn es eine, ich halte den für so gut, dass jetzt wird's.
Oh, das war ein Köttelchen von Pebbles. Nein, weiter. Was mit Nagelsmann?
Ich halte den für so gut. Es gibt genau eine Chance, dass wir in den nächsten 2-3 Jahren mal einen anderen Meister sehen. Und das ist, wenn Lewandowski geht. solange Lewandowski und Nagelsmann zusammen in München sind, leider, das tut mir selber am meisten weh, aber werden wir keine spannende Meisterschaft kriegen. Ich will es jetzt auch nicht den Bayern. Den Bayern wünsche ich, dass er bleibt. Der Liga wünsche ich, dass Lewandowski geht. Aber diese zwei zusammen, das ist zu gut. Ein Trainer, der zu viele Ideen, Sachen, Lösungen für alles hat und dann noch in so jungen Jahren ein echt schweres Jahr mit einer souveränen Meisterschaft abschließt. Ja, der Makel ist gegen einen Underdog Villarreal ausgeschieden, aber müssen wir Max Allegri auch in Frage stellen, weil der gegen Villarreal mit Juve, die auch keinen viel schlechteren Kader haben, rausgeflogen ist. Naja, sehe ich nicht so. Und ich bin gespannt. Ein bisschen Hoffnung macht mir, dass die Dortmunder aus meiner Sicht quasi alles richtig machen, gerade am Transfermarkt. Wenn das so kommt, Süle, Schlotterbeck, Adeyemi, also viel mehr kannst du mit dem, was kohletechnisch realistisch ist, finde ich, nicht rausholen. Und auch von dem Trainer halte ich ja sehr viel, wie ich, glaube ich, schon ab und an mal gesagt habe.
Boah, jetzt muss ich das sortieren. Punkt 1, weil ich dich gerade zusammengeflankt habe, das war gar nicht so ernst gemeint. Und ich erkläre dir auch, warum ich dir das durchgehen lasse mit dem Massengrab an Süßigkeiten. Das kann einem schon mal rausrutschen. Und kein, auch nur ansatzweise vernünftiger Mensch, Schmieso, würde dir jetzt unterstellen, du hast irgendwie ja, irgendetwas damit beabsichtigt oder wolltest irgendeinem irgendetwas. Du hast einfach einen Ausdruck benutzt, der im Moment extrem sensibel betrachtet wird, weil wir gerade einen Krieg nicht allzu weit von uns entfernt erleben, weil wir gerade mit vielen Flüchtlingen konfrontiert sind.
Und
denen Krieg, würdest du übrigens, wenn die jetzt hier gesessen hätten, hättest du nicht gesagt, ja, hier ist ja ein Massengrab an Süßigkeiten. Da hättest du übrigens, das unterstelle ich dir, da wäre deine Sensibilität so weit gegangen. So. Und selbst wenn es dir dann rausgerutscht wäre, ich will ein bisschen provozieren hier für draußen, jetzt für die Lauscher. Selbst wenn es dir dann passiert wäre, würde ich sagen, ich kenne diesen Typen und er meint das nicht so. Das ist ihm rausgerutscht. Warum ich das sage im Zusammenhang mit deiner Aussage und Julian Nagelsmann, eins möchte ich noch erwähnen. Als er von der Freiwilligen Feuerwehr gesprochen hat, was daraus heutzutage wieder gemacht wird. Er meinte lediglich die Freiwilligkeit, dass die nicht freiwillig Fußball spielen, auch wenn sie schon Meister sind, sondern dass sie einen Job haben und gut bezahlt werden. Nichts anderes wollte er sagen. Er wollte nicht sagen, die Freiwillige Feuerwehr ist doch irgendwie ein Purzelbaumhaufen, die machen, was sie wollen. Und was wird daraus wieder gemacht? Dass er sich sogar öffentlich entschuldigen muss. Mir geht das alles mittlerweile so dermaßen auf die Nüsse, weil ich einfach sage, ich bin ganz besonders dafür, mit der deutschen Sprache vorsichtig umzugehen. Und wenn man da geschult wird, wenn man entsprechend erzogen wird, dann sollte man das im Normalfall auch hinbekommen. Aber jedem, der über einen vernünftigen Umgang mit deutscher Sprache verfügt, wenn er mal einen unglücklichen Ausdruck raushaut, gleich dermaßen an die Wand zu stellen, wieder so ein Bild, was vielleicht nicht passend ist, nicht wahr? Dermaßen an die Wand zu stellen, das ist für mich mittlerweile, es ist nicht mehr erträglich. Mich macht das richtig wütend, was dann aus diesen Geschichten gemacht wird und was mit Leuten gemacht wird. Finde ich unfassbar, wirklich unfassbar. Und das geht alles in eine Richtung, die mir einfach nicht mehr gefällt. Und das wird ja vornehmlich, klar, weil es eine Resonanz hat, mit prominenten Leuten gemacht, wenn die mal einen Fehler machen. Ich meine, es schafft sogar der Chefredakteur einer vermeintlich ja so hochintellektuellen Fußballzeitschrift, windig nachzufragen bei Julian Nagelsmann, wo denn eigentlich die ganzen Morddrohungen auf seiner Instagram-Seite wären. Naja, die sind per Direktmitteilung gekommen an Julian Nagelsmann. Und jemand, der als Journalist unterwegs ist, sollte sich doch denken können, dass es die Direktnachrichtenfunktion auf Instagram gibt. Aber was impliziert er? Er kann sich natürlich immer rausreden, dass er gar nicht gesagt hat, das würde nicht stimmen, was Nagelsmann gesagt hat. Aber warum muss denn so ein Tweet sein, by the way, wo sind denn eigentlich die ganzen Morddrohungen? Diese Menschen sind so, Entschuldigung, ich sag das jetzt mal, hinterfotzig.
Das
kann ich nicht mehr ertragen. Und wollen aber immer die Gutmenschen sein. Sie wollen immer die sein, die alles richtig machen. Oder sagen wir mal so, sie erwarten von allen anderen, dass sie alles richtig machen. Das macht mich wahnsinnig.
Ja, da bin ich, aber ich bin bei beiden Sachen bei dir. Das ist übrigens Täter-Opfer-Umkehr.
Wahnsinn.
Zu sagen, ja, dann soll der Nagelsmann doch einfach seine Direktnachrichten schließen.
Und man kann sich immer noch, und trotzdem kann er sich immer noch rausgehen und sagen, ich habe ja nicht gesagt, dass das nicht stimmt. Ich habe ja nur mal nachgefragt. What the fuck?
Vielleicht möchte der Nagelsmann genau wie wir, da war ich auch ehrlich schockiert, als ich den Tweet gelesen habe, Vielleicht möchte der Nagelsmann auch einfach nur auch Fans die Möglichkeit geben, die vernünftig sind, mal mit ihm in Kontakt zu treten. Wenn sie Glück haben, der kriegt wahrscheinlich so viele Nachrichten, dass er vielleicht jede Tausendste beantwortet und dann freut sich der Fan sich ein Loch in den Bauch.
Wenn das dann die Lösung sein soll, ja, dann soll er doch direkt Nachrichten
dann haben die Arschlöcher gewonnen.
Und das ist, und Schmizo, verstehst du, darum bin ich manchmal wirklich auch ich gerne das alter, weißer Mann. Weil ich bin einfach anders erzogen worden als diese ganzen, das ist ja nicht nur im Sport, das ist ja nicht nur auf Social Media, das ist ja Zeitgeist. Das ist die Zeitenwende, die wir schon viel länger, die wir schon lange vor dem Ukraine-Krieg hatten. Dass die Menschen nur noch Anstand und gutes Benehmen von anderen erwarten. Aber wenn sie selbst mal gefordert sind, dann ziehen sie ihren kleinen Lullermann ein und gehen klemmen. Tut selbst was tun, mal mit Tat vorangehen und nicht immer nur von anderen verlangen. Ich habe das schon 100 Mal gesagt, wie oft ich das erlebe. Neulich schreibt mir irgendeine Arschgeige, es wird mal Zeit, dass du mit deiner Reichweite was gegen den Ukraine-Krieg tust. Du musst die Sportler auffordern, dass alle sich mal erheben. Was hat denn dieses arme kleine Scheißwürstchen in seinem Leben je gemacht, irgendwelchen Menschen aus der Ukraine zu helfen? Aber das wird ja immer mehr. Die hauen in die Tasten, geben sich eine Flagge hinter den Namen und finden sich gut und finden sich korrekt. Und mit dem wahren Leben haben diese Fürze alle nichts zu tun.
Stimmt wahrscheinlich, aber jetzt darfst du dich langsam auch wieder beruhigen.
Wir hatten eine Sonderglanzparade am Samstag, da waren wir auch kurz bei Nagelsmann und der Freiwilligen Feuerwehr. Der wollte doch nicht die Ehrenamtler niedermachen oder diskreditieren. Das ist ja Wahnsinn.
Also weißt du, ich fand das ist so geil. Bevor das hochgekocht ist, rede ich ja mit Handballern auch viel drüber. Wie hält man Motivation hoch, Druck hoch? Und ich fand dieses Gleichnis mega, was der gesagt hat, weil er sagt ja noch sehr respektvoll dem Reporter gegenüber, ich verstehe, wo die Frage herkommt. Aber sinngemäß sagt er ja, Leute, wir kriegen doch Geld dafür. Es ist unser Job. Warum sollten wir auf einmal nur noch Grütze zusammenspielen? Ja,
und dann kommt wieder, am Ende kommt irgendein Arschloch um den und sagt, ich spiele nur der Kohle wegen. Das ist sowieso alles, weißt du,
so, aber nein, immer irgendwie weißt du, auslegen. So, und die Sache ist, was ist denn, wenn das dem Nagelsmann jetzt um die Ohren gehauen wird, was ist denn, auch dafür schätze ich den ja so, jede Pressekonferenz, mit dem kann ich mir gut anhören, weil der spannende, und Leute, ich sage euch, ich nenne keine Namen, es gibt Trainer, in meiner Lieblingsliga der Premier League, das ist für mich jedes Mal, ich mach's, weil ich finde, es gehört zu meinem Job. Aber das sind, also was ich an Lebenszeit schon in Pressekonferenzen verloren habe, wo einfach gar nichts bei Runge. Leute, könnt ihr einmal vielleicht ein bisschen dankbar um so einen Typen sein?
Nein, musst
sein,
du ja gar nicht. Du musst den auch nicht
doch,
mögen.
Nein, doch, aber
weil wenn du Dortmund-Fan bist, findest du das nicht super, was
nein,
der Nagelsmann erzählt. Aber du musst ihn nicht
Moment, diskreditieren. Das ist ja okay. So, aber nein, ich meine ja wirklich, und niemand, und damit will ich auch der natürlich. Die Feuerwehr ist auch viel wichtiger als Fußball fürs Leben.
Jo, aber das
im
hat
er
doch ganz anders gemeint.
Natürlich. Und die Sache ist halt, wenn wir so weitermachen, wo kriegen wir ihn hin? Dann würde er sagen, ja gut, dann lasse ich die Scheiße halt. So. Dann antworte ich halt immer nur, ja, ist doch unser, weißt du, wie schön wäre das?
Super schlauen, Schuster, bleib bei deinen Leisten, bitte sprich nur Fußball-Fachchinesisch oder so.
Ja.
Wollen wir das wirklich? Nein.
Und weißt du, und neulich wurde ihm dann wird ihm gesagt, er soll nicht immer nur seine Spieler bei Spitznamen nennen.
Und das meine ich mit
ich kann es nicht mehr ertragen.
Das ist
und
die wahre Zeit.
Aber Buschi, deswegen, ich meine ja nicht Dortmund-Fans, ich meine uns alle im Gesamten.
Ja, haben wir.
Seid doch mal ein bisschen dankbar für Leute, die nicht nur in Sicherheitsfloskeln reden, ey. Ich weiß wirklich.
Nee,
ich
und
bin
vor
wirklich
allem
verzweifelt
hinterfragt,
langsam,
bevor
ey.
Ihr da irgendwie pseudo-öffentlich. Irgendwelche Leute kritisiert, hinterfragt doch erstmal euer eigenes Leben und vor allem euer eigenes Handeln. Das ist doch viel wichtiger, wenn er denn überhaupt irgendwas macht. Wäre schon mal ein erster Ansatz. Was Gescheites machen.
Du schreist immer die Lauscher an, genau die sicher viel Vernünftiges machen in ihrem Leben.
Ja.
Ist aber auch egal. Lass uns vielleicht noch kurz zum Sportlichen kommen.
Lisa, warst du unten bei Schubinas?
Ja.
Und?
Ich hab sie mit allem versorgt.
Gesichtsfarbe?
Jetzt. So, also.
Da fließt aus allen Poren.
Buschi. Also oben scheint sich alles so einzurenken, wie man es erwarten kann. Spannend wird nur noch, vielleicht kann Freiburg wirklich doch noch in die Champions League kommen. Das wäre natürlich.
Aber da tat aber der Ausgleich weh.
Richtig. Das wäre nach 0-2, 3-2 und dann noch der Ausgleich. Das wäre aber übrigens, das wäre natürlich die Krönung der
Polizei
kommt. Knapp zwei Jahre, seitdem Buschi gesagt hat, das wird eine ganz schwierige
Saison. Ach, jetzt hör doch mal einer mit den
ollen Kamellen auf. So, Abstiegskampf, da hat sich wirklich was getan, denn Fürth ist jetzt endgültig abgestiegen, aber das war ja eh nur noch rechnerisch eine Frage der Zeit. Jetzt ist es so, schade, war eine Nummer zu groß für Fürth. Ich bin gespannt, was mit Leitl passiert. Ich kann mir angeblich Schalke zum Beispiel interessiert. Ich halte den für einen sehr, sehr guten Trainer. Bin gespannt, ob er vielleicht nochmal mit einem Kader, der konkurrenzfähiger ist, offensichtlich war es der von Fürth, nicht in der Bundesliga angreifen darf. Ich glaube jetzt, dass Bielefeld nicht mehr rankommt. Ich glaube, Bielefeld wird direkt runtergehen. Ich glaube, das Gefühl hatten wir aber beide. Aber jetzt, und das hätte ich wirklich nicht gedacht, ich dachte ja, Stuttgart rettet sich noch und die Hertha geht in die Relegation. Das ist für mich, also das sehe ich jetzt nicht mehr. Vier Punkte sind es jetzt.
Moment. Bielefeld spielt jetzt am Wochenende gegen die Hertha.
Und ich Bielefeld glaube, dass die Hertha.
Aber wenn sie das irgendwie gewinnen.
Ja, genau. Okay, hast du recht. Nur ich glaube, dass Hertha unentschieden, wenn nicht sogar gewinnt. Und damit ist Hertha dann endgültig durch. Und wirklich krass, weil da müssen wir alle, ich habe auch meine Späßchen gemacht, aber der Magath-Effekt ist nicht wegzudiskutieren. Wenn man sich pur die Ergebnisse anguckt, hat er nicht gefühlt jetzt schon mehr Punkte als Korkut so ungefähr geholt in
also den, ich, dessen ich fühle mich da übrigens auch nicht angesprochen. Ich habe ja die leisen Versuche hier unternommen zu
sagen. Das ist wirklich so.
Es ist doch gar nicht, muss doch nicht zwingend eine Bankrotterklärung sein, nur weil der Mann stramm auf die 70 zugeht, weil er 10 Jahre nicht mehr in der Bundesliga tätig war. Aber das ist immer schwierig. Ich habe dir gesagt, dass ich glaube, dass die Verpflichtung von Magath eine Menge über den Zustand der Berliner Mannschaft aussagt. Und ich glaube tatsächlich, dass Bobic da was richtig Gutes gemacht hat, weil er hat dieser Mannschaft, die vielleicht gar keine mehr war, genau das gegeben, was sie brauchte. Jemanden, der sagt, so Freunde, es interessiert mich gar nicht hier, ob euer Instagram-Kanal gut funktioniert oder ob ihr zuletzt dreimal Unwohlsein beim Training hattet. Ihr kotzt jetzt, weil ich werde euch scheuchen und ihr werdet zusammenhalten. Und plötzlich übrigens war ja auch Kevin Prinz-Boateng wieder ein Aspekt mal bei der Hertha. Da wurde plötzlich davon gesprochen, dass der ein absoluter Führungsspieler ist, obwohl der auch gefühlt schon weg vom Fenster war. Offensichtlich hat Felix Magath da genau die Knöpfe gedrückt, die, und das bitte ich jetzt wirklich, da bitte ich jetzt gut zuzuhören, in der Situation, in dem Moment, die Hertha genau gebraucht hat, ob der jetzt die Lösung perspektivisch sein kann für die Berliner, das ist eine ganz andere Frage. Ja. Aber wir haben ja nur darüber gesprochen, wie sieht es aus in puncto Klassenerhalt.
Ja. Interessant auch diese Geschichte, dass die jetzt in den Auswärtstrikots gespielt haben, in denen sie gewonnen hatten und zusätzlich nicht die Trikots zu Hause, die sie abgeben mussten an eine gewisse Fangruppierung nach dem Derby gegen Union und sind ja auch direkt. Da bin ich dann so ein bisschen, also Hertha hatte ja mit einer Aktion Freikarten und so das Stadion sehr voll gemacht, fast 50.000 und ich kann das auch verstehen, dass die Hertha, ich habe nur gelesen, dass sie nicht in die Kurve gegangen sind. Das kann ich auch verstehen, nach diesem Wahnsinn, den viele sicher auch echt irgendwie bedrohlich wahrgenommen haben, der da nach dem Unionsspiel war. Aber man kann ja auch einfach mal nur Richtung Haupttribüne und Gegengerade gehen,
ja,
oder?
Das kann ja sein, ich weiß nicht, ob sie das gemacht haben oder nicht.
Das habe ich gehört, dass sie gar nicht, die sind sofort rein, so habe ich es gelesen.
Keine Ahnung, aber selbst wenn sie das gemacht haben, nachvollziehbar nach dem Driss, den einige wenige Vollidioten da nach der Niederlage gegen Union gemacht haben. Vielleicht ist es auch mal ganz gut, dass die Trottel mal merken, dass nicht alles geht. Oh, war ich aber wieder in Form jetzt. Ja, weil mich das wirklich, ich finde wirklich.
Ah, das habe ich kaum gemerkt.
Ja, aber wir sind ja wirklich in so Zeiten, ne, wo sie alle immer aus den Löchern kommen. Und ich finde das ja gar nicht schlimm. Man kann sich übrigens, ich finde ja auch Streit gar nicht immer schlimm. Ich finde nur diese moralische Erhabenheit von Menschen, die überhaupt nichts auf, die nichts tun, die nur an anderen rummäkeln und von anderen erwarten, aber selbst nichts machen, gar nichts. Das finde ich ganz, ganz schlimm. Das wollte ich einfach nur mal zum Ausdruck bringen. Ich hoffe, das ist mir gelungen. finde es besser, was relativ zu tun, deutlich. Als nur rumzuhüllen.
Hast du auch recht. Hast du auch recht. Ich bin leider auch zu oft beim Reden und zu selten beim Tun. Arbeite ich dran. Vielleicht fühlt sich ja der ein oder andere.
Dich jetzt gar nicht gemeint.
Nein, aber ich sag nur, ich kenne das Problem leider aus. Aber gut, ist auch egal. Ja. Was machst du denn diese Woche?
Heute Abend spiele ich FIFA in der Glanzparade gegen Wolf. Das ist ja das Sportereignis des Jahres 2022, das Duell. FIFA-Match zwischen Wolf und mir. Gamer Brother kommentiert's. Also einer.
Ach, den ist das.
Ja, der ist so ein Freak.
Warte mal, ist das nicht auch der, oder bringe ich den jetzt durcheinander? Ist das nicht auch den wir bei RAN-NFL mal getroffen haben? Ist das der gleiche, so ein YouTuber?
Das ist jetzt eine gute Frage.
Oh Gott, sorry, ich hoffe, ich bringe jetzt nicht zwei verschiedene
durcheinander. Bei RAN-NFL, das habe ich schon wieder vergessen. Ich bin 57, so was vor ein paar Jahren war, habe ich schon längst wieder vergessen.
Ich schieb dir. Lisa, holst du schon mal den Rollator? Er möchte gleich auf die Couch.
Ey, ohne Scheiß, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie beschissen das mit dem Knie ist. Aber andere Sache, übermorgen bin ich ja beim Jochen. So, pass auf. Dann habe ich, das ist heute Abend die Glanzparade. Heute heißt in diesem Fall Montagabend. Jederzeit auf YouTube.
Jeder weiß, Buschi, dass dieser Podcast montags. Ach Gott, ey.
Entschuldige.
Dachtest du, dass Leute auch den Podcast live jetzt mithören, wo wir. Das war das Allerbeste.
Und dann habe ich am Samstag die Konferenz mit, da geht es eigentlich um gar nichts mehr, Borussia Dortmund gegen den VfL Bochum.
Und das ist übrigens krass, dass es für Bochum in Anführungszeichen um nichts mehr geht.
Also da müsste schon alles komisch laufen, wenn die noch. Nee, also das
hat ja einer von uns beiden vorher gesagt, dass sie dich von dem Becherwurf nicht aus dem Tritt bringen.
Ja, wie gesagt, ich bin da, ich sage meine Meinung und ich stehe dazu. In dem Moment habe ich falsch gelegen. Nee, ich muss das hier, sonst ziehst du mich ja wieder 7 Wochen damit auf.
Das würde ich nicht machen.
Und das war es dann auch schon.
Freiburg.
Für mich geht es so langsam in Richtung Sommerpause.
Ja. Ich bin am Freitag in der Zweitligakonferenz und darf die Bremer begleiten gegen Kiel. Also ist mal wieder eine Originalkonferenz. Also ich meine nicht das Einspiel, sondern wirklich nur Konferenz. Bin ich sehr gespannt, weil ich dem Bremer Fußball ja sehr zugetan bin. Da freue ich mich drauf. Mal gucken, ich habe ja, das sage ich ja schon länger, ich jetzt mit dem Trainer, wie die spielen, 4-1 gegen Schalke jetzt. Okay. Bremen wird aufsteigen. Ich sehe Schalke immer noch gut dabei. Gefühlt die beiden, da mache ich jetzt auch keine mutige Vorhersage, bei Bremen bin ich mir sicher, die gehen hoch.
Ja, und dann wird es ja heftig, ne? Also dann St. Pauli, Darmstadt, der HSV ist auch noch nicht ganz weg.
Könnten, weißt du was?
Nürnberg lässt eine Riesenchance gestern liegen, verlieren 2-4 gegen Sandhausen zu Hause.
Ja. Weißt du was ich glaube, wo der HSV am Ende landen wird?
Vierter.
Ja.
Das wäre bitter.
Kein Flachs, ich glaube es wirklich.
So, das machst du Freitag und Samstag? Bist du denn auch Konferenz Samstag?
Nein, weil da jetzt müssen wir ja voll auf den Meisterschaftskampf zufahren. Und deswegen mache ich da Newcastle gegen Liverpool. Newcastle ist gerade. Warst du
nicht ursprünglich in der Konferenz eigentlich?
Ja, genau. Aber wir haben uns dann entschieden, erst war die Überlegung, ob wir den 1. Mai, wo ja wegen Tag der Arbeit keine Bundesliga ist, ob wir da vielleicht, was wäre es gewesen, Tottenham, West Ham, glaube ich. Aber es ist jetzt der Meisterschaftskampf interessiert. Und deswegen bleiben wir da jetzt dabei. Und spannend ist schon, Liverpool ja gestern gegen Everton eine ganz maue erste Halbzeit. Da war Klopp auch wieder überdeutlich. Da hat mir auch wieder einer geschissen, war so geil. Die spielen eine wirklich schlechte erste Halbzeit und Everton verteidigt es herausragend. Also einfach, wenn du nur anguckst, wer wollte was tun? Liverpool will Chaos, Offensive, Tempo. Everton will Ruhe, den Gegner ärgern, möglichst wenig Torchancen. Und das Spiel ist genau so gelaufen. Und in Halbzeit 2 merkte man schon, das Spiel wurde anders. Ich habe dann irgendwann das so gesagt, die erste Halbzeit war die, wie Everton sie will, die zweite war, wie Liverpool sie will. Und genau so ist es auch ausgegangen. 0-0 zur Pause, da hätte Everton perfekt mit leben können. Die sind jetzt echt auf einem Abstiegsplatz, weil Burnley gewonnen hat. Und Liverpool muss jedes Spiel gewinnen. City wird City noch einmal patzen, dann werden sie Meister, wenn sie alles gewinnen. Es kann auch sein, dass City sogar alles gewinnt. Und dann sagt mir irgendwann, kann ich jetzt mal aus dem Nähkästchen plaudern, meine Leiterin der Sendung aufs Ohr, weil ich gesagt, so habe ich das empfunden. Das war sehr bitter für Everton. Die hätten wirklich in Führung gehen können. Die sind aber einfach nicht effizient und kassieren dann das 1-0 von Liverpool. Und dann sagt mir meine Leiterin der Sendung aufs Ohr, jetzt, wir freuen uns doch alle, wenn der Meisterschaftskampf spannend bleibt. Und jetzt, wieso redst du die ganze Zeit davon, wie bitter das für Everton ist? Aber so habe ich das halt empfunden, weil Everton so einen riesen Kampf geliefert in der ersten Halbzeit. Und dann kriege ich ernst. Also, auf gut Deutsch, ihre Ansage war, ey, jetzt freu dich doch mal über den Meisterschaftskampf und sozusagen in Anführungszeichen freu dich mit Liverpool. Ne? In Anführungszeichen bitte. Nicht, dass einer denkt irgendwie, ja, wer es falsch verstehen, ist mir auch egal. Und ich kriege wieder 2, 3 Nachrichten. Einer hat es am besten formuliert. Warum bist du eigentlich immer gegen Liverpool?
Ja, das ist, also nochmal, das ist nein, aber das ist natürlich im Sport. Und jetzt siehst du, auch wenn ich gerade wieder gemoppert habe, was so im Netz ist und gerade auch gerade rund um die Sportberichterstattung, wenn sich Leute aufregen, das ist halt immer, wenn du mit Fans zu tun hast, die zu ihrer Mannschaft halten, die mit ihrer Mannschaft fiebern, die empfinden alles, was du sagst, was sie als Fan nicht so gerne hören, als Affront. Das ist leider ist das normal. Was heißt leider? Solange sie dich nicht richtig ankuffen dafür, ist das ja auch in Ordnung. Wichtig ist ja das Verständnis übrigens auch für die Leiterin der Sendung generell. Wichtig ist das Verständnis, dass man Berichterstatter ist und dass man schon alle Seiten beleuchten muss. Und du siehst das ja nochmal, mein Spruch ist so, das Ereignis macht den Kommentar. Das ist immer ganz wichtig.
So.
Und wenn das Spiel vom Verlauf so ist, dass du in dem Moment empfindest, das ist echt bitter für Lampard und seine Mannschaft, weil vielleicht wäre hier sogar bis hierhin zumindest mehr drin gewesen und die brauchen die Punkte, dann kann man das erwähnen. Und du wirst schon im Nachgang, wirst du schon spätestens beim 2-0 durch Origi für Liverpool, wirst du sagen, so, und jetzt haben wir das, was wir uns alle erhofft haben, ein Punkt weiter hinten dran. So, man hat ja lange Zeit während so einer Übertragung. Das möchte ich noch einmal erwähnen. Es ist nicht so, dass, ich nehme jetzt mal mein Konferenzspiel vom letzten Samstag. Natürlich habe ich das sehr ruhig kommentiert, weil, nur mal so für den Hinterkopf, zum zweiten Mal in Folge hat Leipzig übrigens, wie schon in Leverkusen, in der Bundesliga in der ersten Halbzeit nicht einen Torschuss abgegeben. Nicht einen. Nur mal so.
Das ist krass.
Dann kann man übrigens nicht eskalieren und sagen, wow, die Leipziger mit dem nächsten, was, Querpass oder Rückpass oder was? Das kann man nicht machen. So. Entschuldigung,
ich bin etwas laut. Dir schon wieder das Mikrofon.
Also kommentiert man ruhiger. Bei Union schießt der Trimmel mit der Halbzeitpause das Ding fast aus 30 Metern in den Knick. Ball geht an die Latte, da erhebt man die Stimme schon mal. Ja. Das Ereignis macht den Kommentar. Ja. Dann geht Leipzig in Führung, ich hebe die Stimme und sage, erster Torschuss, 29 Sekunden nach Wiederanpfiff, Führung Leipzig. Dass dann Union innerhalb von 3 Minuten, ich habe es vorhin geschildert, durch 2 Einwechselspieler das Ding dreht und eben auf eine unglaubliche Art und Weise. Natürlich geht dann auch die Stimme hoch. Das wäre übrigens genauso gewesen, wenn der Spielverlauf umgekehrt gewesen wäre. Union macht das 1-0 im ersten Torschuss, Leipzig macht durch 2 Einwechselspieler Traumtore zum 2-1. Dann hätte ich natürlich von allen Union-Fans auf den Sack bekommen, plus allen Fußballromantikern, die sagen, für diesen Dosenclub, da jubelt der auch noch. Das ist mir scheißegal, ob das ein Dosenclub ist oder, Club ist oder nicht. In dem Moment macht das Ereignis den Kommentar. Die kritische Aufarbeitung des Konzepts und des Systems RB überlasse ich anderen. Das ist nicht mein Job in 90 Minuten Konferenz. Punkt, basta, Ende, aus.
So.
Alle, die das können und noch besser können, jetzt bei diversen Kommentatorenwettbewerben bewerben und rennen an die Buletten.
Stimmt, gibt ja sogar das gerade
ich
einen.
Ich finde das eigentlich, ich habe drüber nachgedacht, habe jetzt so ein paar Trailer gelesen und gesehen.
Buschi,
Das ist eine gute Nummer. Du bist so.
Wir würden sehr, sehr wahrscheinlich nicht zusammensitzen, wenn es das nicht gäbe.
Ich habe das Handwerk noch von der Pike aufgelernt. Ich darf mich noch echter.
Nein. Das meine ich nur bezogen auf mich. Ja. Ich hätte dich nie kennenlernen dürfen.
Ja. Du würdest mich. Weißt du, was du machen würdest, wenn das nicht geklappt hätte? Du würdest mich bepöbeln via Social Media. Bin ich mir relativ sicher. Du würdest mich nur beschimpfen.
Ja, natürlich.
Und dann du wärst einer von denen, den würde ich regelmäßig antworten und würde sagen, du musst noch so viel lernen, junger Mann. Aber das wird schon.
So. Ist doch schön, so kann ich dich einfach bepöbeln, indem ich dir gegenüber
sitze. Wie nennen wir jetzt die Folge?
Weiß ich nicht. Du möchtest von mir gar nicht zu Ende hören.
Hast du noch mehr?
Nee, habe ich nicht.
Wollte ich auch gerade sagen, ich habe dir schon mal gesagt, zu viel ist nicht gut.
Die Woche war wirklich...
Lass dir das von einem rüstigen Mit-50er gesagt sein.
Ich hatte ja Dienstag Premier League, Mittwoch Premier League, Donnerstag musste ich einspringen, weil ein Kollege erkrankt ist, aber zum Glück inzwischen ist alles gut, also auch Magen-Darm gehabt. Dann auch Freitag.
Oben raus?
Buschi. Freitag nach Hamburg. Samstag das kommentiert. Ja. Gestern zurück. Dann. Ich bin wirklich durch.
Ja, weißt du, was ich in der einen Woche hatte? Dienstag Anreise. Mittwoch Skifahren. Donnerstag Skifahren. Dann
so,
Knieschmerzen.
Also, ich wünsche euch, liebe Lauscher, eine wunderbare Woche.
Bald geht's zu Theo in die Sonne.
I'm sexy and I know it.
Damals war das auch noch, als du deinen ersten Porsche in Reichsmark bezahlt hast, ne? Wir müssen natürlich noch über Snooker sprechen.
Das ist eine Spielerei, die braucht kein Mensch.
Ey, und ich sag's dir, auf der Insel, Premier League.
Das ist alles nur schlimm.
Oh, Buschi, lass das.
Es ist so erbärmlich. Lausch am Griff, Lausch am Griff. Inhalt. Lausch am Griff.
Lauschangriff, ja, das ist der